Willkommen zu Futter Buddy Bitches Folge 204 mit mir, Michael Bublé, und
mit mir, Tom Hardy, respektive André Mangold, dem dritten Bachelor, oder aber auch Jake Courtney, einem Typen, der ähnlich aussieht wie Tom Hardy, nur irgendwie noch rauer.
Ja. Irgendwie werde ich mit irgendwelchen rundgesichtigen
Wintermusikern
und richtig fettig aussehenden Typen assoziiert und du immer mit irgendwelchen gottgleichen harten Adonissen. So.
Aber ich werde auch immer entweder mit Leuten assoziiert, die so light-skinned sind, also so leicht braun, also so leicht schwarz, so ich weiß, sagt man Mulatte noch? Mulatte?
Nee,
was sagt man?
Das ist so ein Rassenlehrenbuch.
Ich wusste nie, ob das
38,
ehrlich?
Kannst du das noch finden.
Ach krass, ich dachte, das wäre immer, also ich wusste nicht, ob das ein politisch aufgeladener Begriff ist. Okay, dann sowas nicht. Auf jeden Fall wie so ein halbdunkelhäutiger Mensch, so wie zum Beispiel dieser André Mangold, der ist halt, also literally, der hat halt auch so ein bisschen so krauses, also so dieses krüsselige Haar. Und dann wurde mir irgendwann mal damals, als die dritte Staffel Bachelor anfing, wurde mir dann so geschrieben, so, hey, du siehst voll aus wie der neue Bachelor, wo ich mir denke so, hä, überhaupt, hast du mich jemals im echten Leben gesehen? So, chill mal. Oder halt eben wie diese Leute, die so richtig, so Tom Hardy-mäßig, halt irgendwie so Flanellhemd und so irgendwie nicht wirklich pumpt, sondern so
drahtig, so richtig.
Ja,
drahtig.
Aber genau. Aber
so harte Typen.
So einfach. Harte Typen, so ja. Baumfäller, aber auch irgendwie krass stylische Typen.
Ja.
Wo ich auch immer denke, so, wirklich, habt ihr mich jemals gesehen?
Aber, und ich muss sagen, die Leute, die mir immer zugeschrieben werden, sind irgendwie sehr akkurat. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich Ähnlichkeit mit Michael Bublé habe.
Wenn man
aber
das richtige Bild nimmt, ja.
Ja, irgendwie schon. Aber es denken auch.
Warte kurz.
Ja.
Also kurz, um den Kontext herzustellen. Du wirst jetzt erläutern, warum wir darüber reden, wie wir aussehen. Nämlich die These, dass, oder dein schlechtes Selbstbild hat dich dazu veranlasst, mir zu erzählen auch nochmal, dass du dich manchmal, oder dass du manchmal denkst, dass du aussiehst wie der gammelige Jesse Plemons.
Nicht, ja,
der,
genau.
Nicht der attraktive, sondern der gammelige.
Ich wüsste auch nicht, dass es einen attraktiven Jesse Plemons gibt.
Ja, aber so einen normaleren. Weißt du, dieser Bruch, also wenn ihr Jesse Plemons in diesen zwei Phasen, von denen wir immer sprechen, vergleichen wollt, dann guckt euch die letzte Episode Breaking Bad an und dann guckt euch El Camino an. Weil El Camino soll ja, dieser Spielfilm, der nach Breaking Bad spielt, der soll ja praktisch unmittelbar nach den Ereignissen.
Nicht zu viel erzählen,
Nein, er soll nach den Ereignissen der letzten Breaking Bad-Episode anknüpfen. Kam aber 2019 oder sowas raus oder 2020
sogar. Ja, irgendwie so 10 oder 13 Jahre später oder so.
Genau, weswegen ja Aaron Paul auch schon so ein bisschen ründlicher wirkt und nicht mehr so jugendlich wie in Breaking Bad. Aber wenn er dann mit dem Charakter von Todd aus Breaking Bad redet, der halt wirklich in Breaking Bad aussieht wie so ein verschüchterter Junge,
ja.
so ein Dude, der halt irgendwie gar nicht so richtig weiß, was abgeht, sieht er halt einfach in El Camino, was halt nahtlos am gleichen Tag spielt praktisch, sieht einfach aus, als hätte er 40 Jahre seitdem durchgemacht und wäre in diesen 40 Jahren dauerhaft von Bienen zerstochen worden im Gesicht.
Ja, und tatsächlich denken das auch 50% aller Hörer und Hörerinnen, dass ich aussehe wie der aufgedunsene Jesse Plemons.
Also der El Camino Jesse Plemons, ja?
Genau, nur 16% sagten definitiv.
Also, dass du grundsätzlich immer aussiehst wie,
genau,
jeder Jesse Plemons?
Und 33% haben gesagt, na, kein Stück.
Okay, das heißt, zwei Drittel sagen, du siehst entweder aus wie der kaputte Jesse Plemons oder generell wie Jesse Plemons.
Ja.
Während nur ein Drittel sagt da, dass.
Nee, kein Stück,
okay. Ja. Und wie viele deiner Familienmitglieder sind unter diesen 33%?
Ich habe niemanden drauf angesetzt.
Okay. Ich weiß.
Du musst wirklich mit dem Arm weg von dem Stuhl bleiben.
Ich weiß,
wir haben nur kaputte Stühle hier.
Ja, dann kauft euch doch mal Heile. Ich weiß auf jeden Fall, für was ich abgestimmt habe.
Das kann ich mir aber vorstellen.
Ja,
weil du ein gemeiner Hund bist. Weißt du, auch wer ein scheiß Hund ist?
Zum Beispiel der Chihuahua von Paris Hilton, sofern er noch lebt.
Hatte die nicht mehrere?
Ja, bestimmt auch mehrere, aber einer davon auf jeden Fall.
Ich meine eigentlich Lothar Matthäus.
Der ist ein Hund.
Ich fände ihn halt einfach nur ultra unangenehm. Ich habe gestern nach Formel 1 Dortmund gegen Bremen geguckt.
Ja.
Und neben dem Fuß war Wolf Fuß. Wolf Fuß heißt der, ne? Wolf Fuß.
Wolf Christoph Fuß.
Was?
Wolf Christoph Fuß
heißt er. Ach stimmt, das ist der Vorname Wolf, ne? Genau. Ja. Neben denen hat auch Lothar Matthäus kommentiert und es ist halt einfach...
Topspiel, immer.
Ja, absoluter Ungenuss.
Okay.
Das macht gar keinen Bock, dem zuzuhören, weil der nur Scheiße labert. Ja, da müssen sie jetzt das Publikum mitnehmen. Was?
Ich finde das...
Ich spiele Fußball!
Ich finde das so spannend, weil ich habe eine ähnlich dediziert schlechte Meinung zu Lothar Matthäus, aber mit allen Leuten, mit denen ich mich in jüngster Vergangenheit, also ich würde sagen, in den letzten 8 Wochen über Fußballexperten unterhalten habe, von denen habe ich per se einfach nur das Feedback bekommen, yo, Lothar Matthäus finde ich eigentlich richtig gut mittlerweile, wo ich mir denke so, hä, also ich mag ihn halt auch gar nicht. Allerdings habe ich auch mit dem Bundesliga-Topspiel seit geraumer Zeit nichts zu tun. Also ich habe, glaube ich, das letzte Bundesliga-Topspiel, was ich gesehen habe, war bei einem Kollegen Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Mhm. Und da war der Co-Kommentator natürlich auch Lothar Matthäus. Und da kamen wir dann auch auf dieses Thema zu sprechen, wo er sagte so, nee, ich finde Lothar Matthäus geht mir noch deutlich weniger auf den Sack zum Beispiel als Didi Hamann. Der
ist auch, also diese ganzen...
Aber ich persönlich muss sagen, ich mag Lothar auch nicht. Also ich stimme dir ausnahmsweise mal zu.
Ich finde das halt auch ultra nervig, weil, warte mal, zwischendurch sind da dann noch irgendwelche Ex-Fußballer, die da...
Bei DAZN ist Michael Ballack ganz oft als Co-Kommentator.
Ja, aber das ist doch noch einer.
Bei Amazon ist, glaube ich, bei Amazon Prime ist, glaube ich, der Benedikt Höwedes auch manchmal.
Ja, der geht sogar, aber warte mal, bei DAZN ist doch noch irgendeiner, der da ständig immer zwischenlabert. Wer ist denn das?
Ich weiß nicht, ob Sandro Wagner das
macht. Ja,
aber der hat es auf jeden Fall mal gemacht.
Der geht mir auch nur auf den Sack. Also ich finde den Fuß sehr angenehm zum Hören halt. Ich meine, gut, deswegen sind es auch Kommentatoren geworden. Aber so,
wenn Leute hier an der Stelle einschalten, warum auch immer das passieren soll, so, ich finde den Fuß richtig angenehm zum Hören. So, was?
Ja, ich finde es halt, also warum nicht Kommentatoren, Kommentatorinnen überlassen und nicht irgendwelche Ex-Fußballer, ich meine, ich kann das verstehen, das ist genauso wie Ralf Schumacher bei der Formel 1, der ist ja auch Co-Kommentator.
Ja.
Aber den finde ich zum Teil halt auch einfach sehr unangenehm, weil diese Leute...
Weil seine Frau auch andauernd überall nackt ist. Seine Ex-Frau. Weil seine Ex-Frau auch überall andauernd nackt ist.
Die sind ja mal in dem Geschäft gewesen, ja, verstehe ich, dass die deswegen halt auch eine andere Perspektive geben. Allerdings sind die auch schon jahrelang nicht mehr aktiv gewesen. Und manchmal haben sich Sachen geändert. Und klar, aus der Kommentatorenbude was vom Stapel zu lassen... was nicht das Spielgeschehen beschreibt, sondern weitergehend interpretiert, mehr als es Kommentatoren und Kommentatorinnen machen, ist einfach ultra nervig. Weil die einfach da sitzen und ihre Meinung dann davon ablassen und dann halt aber so tun, als wäre das die absolute Meinung, als wären sie Felix Lobrecht. Das geht mir halt einfach ultra auf den Sack.
Ich verstehe deine Wut dahingehend. Du bist ja auch gerade wieder sehr geladen. Vielleicht können wir da einmal kurz einen Moment an der Stelle pausieren, damit Leroy ein bisschen wieder runterkommen kann. Und da sind wir wieder ungeschnitten zurück. Leroy, du hattest ja gerade deinen Rant über Fußball-Experten, Kommentatoren und ja, es ist natürlich so ein bisschen, es ist eine andere Sicht auf den Sport. Ne? Es kann natürlich, so ein ehemaliger Profi, der hat vielleicht nochmal eine andere Sicht auch auf so eine Kabine, der weiß, was sich für Dynamiken entwickeln können, natürlich nicht müssen und der kann auch nicht hell sehen und hat auch nicht immer den Insight in jede Kabine irgendwo auf der Welt. Aber der kann natürlich sagen, ey, bei uns zum Beispiel, als ich aktiv gezockt habe, hat so eine Reihe an negativen Ereignissen oder auch nur Fußballergebnis, hat das und das in der Kabine, für das und das in der Kabine gesorgt. So, ich kann mir vorstellen, dass sowas auch da passiert. Ne?
Ja, dann schalte den einmal kurz nach der Halbzeit ein. Mhm. Und dann ist gut. Dann halt bitte dein Maul.
Ja, aber das ist auch nochmal so ein bisschen das Thema, und das ist der zweite Punkt, nämlich dass ich glaube, das wird sich sehr stark aus dem Englischsprachigen abgeguckt. Mhm. Ich fand das früher nämlich ganz spannend, als ich FIFA noch so mit meinem Vater Karrieremodus 2004, 2005 am Nintendo GameCube gespielt habe. Da war, glaube ich, als Kommentator entweder nur Frank Buschmann oder irgendwie sogar noch so Hansi Küpper oder sowas, keine Ahnung. Irgendwie, es gab auf jeden Fall einen Kommentator in dem Spiel FIFA für die Konsole. Und irgendwann wurde das ja auch seit 2014, 15 oder sowas, ist das Wolf Fuß und Frank Buschmann zusammen kommentieren, weil das ist irgendwie dieses britische Vorbild, weil früher, wenn du den Kommentator bei dem FIFA oder wenn du irgendwie aus der Videothek eine FIFA-Disc ausgeliehen hattest und die nur die englische Tonspur hatte, dann hattest du auch als Kommentatoren immer so ein Kommentatorenpaar. Und das war 2005, 2006, war es so richtig ungewöhnlich, weil du so warst so, hä, warum unterhalten die sich denn da? Die sollen doch das Spielgeschehen kommentieren. So kannten wir das aus dem Deutschen. So war das ja auch damals ganz normal, wenn du Bundesliga auf Arena TV oder wie hieß Sky früher? Premiere geguckt hast, so, weißt du? Oder Liga Total irgendwann. So, das war früher noch so ein Kommentator, aber dieses britische Vorbild ist, glaube ich, dieser Dialog. Und wir sind ja auch mittlerweile in so einer Zeit, Leute hören sich auch diesen Laber-Podcast ja hier irgendwie so an, weil Leute sich miteinander unterhalten.
Es, ja,
ist,
aber
es würde nicht so funktionieren, wenn ich hier einfach sitzen würde, wir können es ja mal gerne ausprobieren, und einfach so 90 Minuten irgendwas erzähle, weil die Leute wollen ja, dass irgendjemand direkt darauf respondet. Und vielleicht sagst du ja genau das, was den ZuhörerInnen in dem Moment durch den Kopf ging. So, hey, der labert doch jetzt gerade Scheiße, der Erik. Hoffentlich sagt der Leroy ihm das jetzt. Du nimmst mich am Schlawittchen und sagst, Junge, du laberst gerade Scheiße. So, weißt du, das ist so ein bisschen auch Serotonin wieder für die Zuhörer.
Ja, aber das wirkt halt eher immer so, als würde quasi, sagen wir mal, da ist ein Orchester von John Williams und Howard Shore, jemand, der sich damit, ausgebildeter, studierter Musiker interpretiert oder kommentiert das dann einfach. Und dann neben dem hast du so einen Bongo-Spieler, der dann zwischendurch sagt, ja, ganz ehrlich, also, nee, da muss das ganze Orchester einmal mitmachen, gerade auch die Violine, fand ich halt nicht so geil. Wo du denkst ja so, ja, Digga, halt dein Maul.
Ja, okay, ja, das kann natürlich auch super scheiße ablaufen, wenn die halt einfach gar nicht so vernünftig harmonieren.
Oder einfach Sandro Wagner da Maul aufmacht, da könnte ich schon kotzen.
Ja, aber manchmal kriegen ja auch diese Experten, kriegen dann so ein komisches Skript, so von wegen, was die alles unterbringen sollen. Na, und dann habe ich das jetzt vor kurzem erlebt gehabt, da habe ich auch so ein Spiel geschaut, was von Kommentator und Co-Kommentator kommentiert wurde. Ich glaube, das war das Bayern-Lazio-Spiel oder das Spiel von Red Bull Leipzig gegen Real Madrid in der Champions League. Da gab es auch Kommentator und Co-Kommentator. Und da hat der Kommentator halt irgendwie was gesagt, so, mittlerweile ist es ja fahrlässig, wie viele Chancen Leipzig liegen lässt. Ne? Die hätten schon in Führung gehen können. Bla, bla, bla. So, und dann war dann so, hat der dieser Fußballexperte, dieser Ex-Fußballer, der dabei war, ich weiß nicht, wer das war, es kann sogar sein, dass es Ballack war, der meinte dann halt irgendwie so, ja, und vor allen Dingen, und hat dann was komplett anderes aufgemacht.
Dingen, was auch eine verpasste Chance ist, wenn man nicht am Wochenende bei Sky wieder einschaltet. Wir haben Sky Cinema.
So kacke. So, also es ging noch um Fußball, aber ein ganz anderes Thema. Der eine redet von verpassten Chancen und dann irgendwie so ein Ballack, der dazu gibt, so, ja, vor allen Dingen dadurch kann es jetzt auch sein, dass er zweimal wechseln muss, weil der Torwart hält sich den Oberschenkel gerade fest, wo ich mir denke so, hey, du nimmst doch, also du baust gerade du baust so eine Brücke, also die bauen manchmal auch so kommunikativ, ganz schwierig, die bauen so Brücken, um dann aber ein ganz anderes Thema zu beleuchten, so, die erzählen so, ja genau, und deshalb vor allen Dingen auch, zack, anderes Thema, wo ich mir denke so, nee, da ist gar keine Kausalität, sondern setzt da einen Punkt, was dein Kollege gesagt hat und leite irgendwie zu einem anderen Thema über. Aber du kannst ja nicht, also ich kann ja jetzt nicht anfangen, den Nahostkonflikt und belgische Fritten irgendwie in so einen Kausalsatz zu packen.
Aber stell dir mal vor, du hast halt ein Geschehen, was beschrieben wird und du hättest das bei Nachrichtenshows. Und dann hast du einen Kommentator, eine Kommentatorin, die dann sagt, und in Belarus sind die Truppen weiter nach in den Norden verschickt worden. Und dann hast du so einen Dödel da sitzen, der mal ehemaliger Soldat war. Und dann so sagt so, aber finde ich halt auch Panne. Also, gib dann da irgendeinen Scheiß von sich. Und du denkst dann so, also eigentlich will ich nur das Geschehene beschrieben bekommen und will nicht da so eine dämliche Meinung dazu haben.
Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem. Das ging mir auch gestern, ich muss ehrlicherweise gestehen. Ich war super abgefuckt am gestrigen Tag davon, wie Schalke gespielt hat. Die haben ja 2-0 geführt gegen den SC Paderborn.
Unentschieden, ne?
Genau, haben dann 3-2 zurückgelegen plötzlich, um dann 3-3 noch Last Minute zu spielen. Und ich war super abgefuckt von dem Spielverlauf und auch von der Verkettung der Ereignisse, die so nicht hätten sein müssen. Um es jetzt mal irgendwie so kurz runterzubrechen.
Bettschulden, du hast verloren.
Schalke hat 2-0
geführt. Haus ist weg.
Kinder wollen mich nicht mehr sehen. Schalke hat 2-0 geführt, es kam das 2-1 und dann gab es eine strittige Situation, ob Schalke nicht einen Elfmeter hätte zugesprochen bekommen müssen. Das hat sich der Schiedsrichter angeguckt, 10-mal oder so, also er wurde angefunkt, er hat gesagt, ist kein Elfmeter, wurde angefunkt, so, oh, guck dir das doch nochmal an, hat sich das 10-mal angeguckt und entschieden, nö, ich bleib bei meiner Meinung. So, um dann postwendend in der nächsten Situation für einen Elfmeter gegen Schalke zu entscheiden, also wirklich ungeschnitten so. Und das hat mich alles so abgefuckt und man fühlt sich auch gerade so als Fan, der das dann live beobachtet, fühlt man sich erstmal so unfair behandelt. Ich habe mir also im Nachhinein, habe ich mir die Zusammenfassung angeguckt und witzigerweise war so eine Fußballzusammenfassung für mich ganz sinnbildlich dafür, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses jemand schafft da irgendwie Meinungen, weil es ging, also die Zusammenfassung, die ich mir angeguckt habe, nicht nur, dass sie meiner Sicht des Spiels nicht entsprach, das kann ja durchaus sein, wenn ich das einfach falsch beurteile, aber diese, das hat alles so irgendwie, diese Zusammenfassung war so krass geframed, dass ich, also man ist schon in die Zusammenfassung reingegangen, dass man sagt, oh, das erste Tor von Schalke war schon nur sehr, sehr, sehr glücklich, dann wurde die Situation, bei der Schalke hätte einen Elfmeter bekommen können, aus meiner Sichtweise müssen, und der Schiedsrichter sich das auch angeguckt hat, die wurde gar nicht gezeigt, nur um dann den Elfmeter, der im Nachhinein gegen Schalke gegeben wurde, zu zeigen, den ich persönlich auch relativ strittig finde, um zu sagen, ganz glasklare Elfmeter, wo ich mir dann die Zusammenfassung angeguckt habe und mir denke so, ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen und ich finde diese Zusammenfassung, die ihr gerade macht, wird diesem Spiel nicht so ganz
gerecht. Ja, also die müssen halt auch so strittige Sachen zeigen, ja, ungern, weil sonst gibt halt wieder irgendeinen Streit und was weiß ich nicht, was bringt ja nichts, irgendwelche strittige, also so richtig krasse strittige Szenen, ja, vielleicht, aber sowas ist dann, weiß ich nicht.
Ich find's so schwierig.
Gibt's dann halt nur wieder Kritik am Videoschiedsrichter.
Unabhängig vom Sportjournalismus auch, finde ich es grundsätzlich einfach schwierig, wenn so so Formate, also redaktionelle Formate, journalistische Formate, würde ich sagen, wenn die anfangen, Dinge so krass zu framen. Weißt du, ich habe da.
Aber das hast du ja bei allen, oder?
Ja, genau, das hast du bei allem und das finde ich eigentlich super schwierig. Ich habe da gestern, also jetzt ein ganz nischiges Thema, ich habe da gestern, damit wir es jetzt nicht irgendwie so ganz schlimm verschwörungstheoretisch und Mainstream-Medien-Kack anfangen, sondern tatsächlich so ganz nischig. Ich habe mir gestern so einen Livestream angeguckt gehabt. Ich habe ein bisschen Lego gebaut und hatte so einen Livestream laufen, auch von so einem YouTuber, der Lego baut. Und der hat da so ein Set von Lego, also von der Firma Lego, auch aufgebaut und hat dann mal über seine Erfahrung gesprochen, irgendwie was in den Kommentaren manchmal von ihm erwartet wird und auch nicht und wie auch immer.
Zieh ich doch mal aus.
Nee, aber dass er zum Beispiel so viel zu positiv über manche Dinge berichten würde. Und er sitzt da und sagt so, hey, ich zahl das Ganze hier aus meiner Tasche. So, das ist für mich kein Business. So, so ich kaufe mir diese Sachen. Natürlich kaufe ich mir auch nur Sachen, bei denen, auf die ich mich grundsätzlich erstmal freue, wo ich sage, okay, ich laufe da relativ wenig Gefahr, enttäuscht zu werden. Und B, sehe ich natürlich auch in meiner Bewertung dieser Sets dann, sehe ich es ja aus der Sicht von jemandem, der vielleicht mit der gleichen Erwartung wie ich dieses Set kauft. Und dann sage ich halt so, oh, ich würde euch das empfehlen oder ich würde es euch nicht empfehlen. Aber dann wird halt darüber sich ganz oft beschwert, dass er zu positiv berichten würde. So. Und das hat einzig und allein damit zu tun, dass es ja in dieser Szene, in dieser YouTube-Lego-Geschichte, gibt es ja so polarisierende Personen, diesen Held der Steine zum Beispiel.
Boah, Junge, ganz ehrlich, also dazu kurz eingeschoben, ja. Ich habe mir den letzten Mal ein Video angeschaut, ja. Weil ich dachte auch, so dieses Nostalgie-Gefühl, als wir angefangen haben mit Lego und sowas halt alles, ne? Junge, ich hätte nach 2 Sekunden hätte ich schon wieder kotzen können, weil der mir so auf den Sack geht. Richtig. Alleine die Art und dann dieses. Also was viele halt immer vergessen, so die den halt so übelst abfeiern, ist, dass der halt ein Geschäft hat.
Richtig.
Und die Sachen, die er da schlecht redet, die hat er komischerweise auch nicht in seinem Geschäft, Laden, richtig. Sondern
und nur die guten Sachen.
So, und er hat auch nur, er hat mittlerweile halt auch viele Verträge mit Leuten, die Alternativ-Klemmbausteine herstellen. So, und dann ist das doch kein Wunder, weil dieser ganze Kanal basiert nur eigentlich als Werbekanal. Dafür ist es
für seinen Laden.
Genau, mittlerweile ist es halt auch eine Haupteinnahmequelle, würde ich fast behaupten, so viele Klicks wieder hat. Und er zieht seine Klicks halt auch damit mit Leuten, die Lego nicht so geil finden.
Richtig, so, und das ist nämlich genau das Ding. Also dieser Streamer, den ich dann da gesehen habe, oder diesen YouTuber, der gestreamt hat, der sagte so, ey, ich sehe mich an der Stelle so irgendwie als mehr oder weniger als Spielzeugjournalist. Ich spreche euch hier einfach eine Empfehlung aus, ob ich etwas gut finde oder ob ich etwas nicht so gut finde. Aber ich finde es furchtbar, wenn andere Leute in dieser Branche zum Beispiel da hingehen und einfach Dinge direkt in so einen geframten Kontext packen. So, ja, das hat mir relativ Spaß gemacht, so, aber ihr wisst ja, ich finde Lego kacke oder ich finde Marke XY scheiße. So, also bei meiner Erwartungshaltung, die ich an diese Firma hatte oder sowas, so, ja, war ganz okay, aber ihr kriegt das irgendwo anders von irgendwem sonst günstiger. So, weißt du, also jemand, der sich ein Video zu einem Produkt anguckt, der möchte ja eigentlich nur wissen, kann ich mir das Produkt ruhigen Gewissens kaufen oder nicht?
Ist das gut zusammenzubauen?
Ja, ne? Ja, genau. Also wir können es ja auch weg von diesem Lego-Ding nehmen. So, wenn ich mir eine Rezension von einem elektrischen Rasierer angucke, dann möchte ich ja erstmal wissen, lohnt sich dieser elektrische Rasierer vom Preis-Leistungs-Verhältnis? Bringt er das Ergebnis, was ich gerne hätte, oder eher nicht? Ich möchte ja nicht, dass da jemand sitzt und sagt, ja, dieser elektrische Rasierer ist zwar super gut, aber dieser Zehnagelknipser, der ist noch besser. So, weißt du, also das ist interessiert, also ist doch scheißegal.
Ja, das ist halt auch bei Magic-Content halt auch so. Also Magic ist halt momentan halt auch sehr polarisierend. Du hast halt entweder die Leute, die sagen, ja, Hasbro ist scheiße, also Wizards of the Coast ist scheiße, die machen nur Money, ist klar. Holt euch lieber Proxys. So, also druckt eure Karten selbst. Gibt's ja auch. Es gibt genug Hersteller, wo du Karten designen kannst und dir die selber drucken kannst. Ja. So.
Aber die sind doch dann teurer bestimmt, oder? Weil die ja viel in einer geringeren. Ja, gut, okay.
Also, Erik, ich mag es nicht gerne sagen, aber es ist halt nur Pappe, ne?
Ja, ja, genau. Also, genau, das Thema ist.
Ja, es gibt Karten, die sind dann halt nicht viel wert, aber pro Karte, das kostet dann, glaube ich, auch 20 Cent oder so, pro gedruckte Karte.
Okay.
Aber du druckst dir dann halt natürlich nur teure Karten.
Genau, genau, es geht ja also gar nicht, stimmt. Ein komplett doofer Gedanke von mir, weil ich dachte mir in der Quantität, wenn ich mit 10 Karten von dieser riesigen Maschinerie Hasbro hole, so dann zahle ich dafür Summe X, also 10 Karten in einem zusammengelegten Set schon, so das kostet mich 3,99 € oder sowas, einfach so ein Fantasiewert.
Das ist tatsächlich ein Fantasiewert.
Und wenn irgendjemand in sehr kleinem Rahmen das anfängt zu drucken, dann zahle ich vielleicht pro Karte 1 €, das heißt 10 Karten wäre ich bei 10 €. Aber was ich natürlich nicht bedacht habe, ist, dass diese quatschigen Pappkarten ja auch noch mal mit Fantasiewerten zugeschrieben werden, sodass nicht jede von diesen 10 originalen Karten, die du hast, wirklich im Schnitt 40 Cent wert ist, sondern manche vielleicht sogar 90 € oder 2000 Euro. Okay, klar, also wenn du dir teure Karten selber drucken lässt, dann ist es egal, ob du dafür jetzt 1 € oder selbst 2 € zahlst, dafür, dass jemand die Karte ultra geil druckt, weil wenn du die Karte so hättest beschaffen wollen, zahlst du dafür 50, 60, 100 Euro.
Ja, genau.
Okay, und jetzt habe ich es verstanden, weil ich bin nämlich dumm.
Und da gibt es dann halt auch zum Beispiel so Videos von The Professor, das ist so der größte Magic-YouTuber, der bricht dann halt zum Beispiel so neue Commander-Decks runter auf die Value quasi pro Karte, pro Reprint oder was weiß ich nicht was. Das gucke ich mir natürlich auch an, um zu sehen, okay, was ist in den Decks drin?
Ja.
Sind da Reprints drin, dass es sich lohnt, das Deck zu kaufen?
Okay.
Ne? Also, oder neue Karten, die nur in den Commander-Decks drin sind, lohnt sich es dann, das Deck direkt zu kaufen
das
oder die
das,
Karten einzeln zu
das
kaufen.
Das ist das, was du gerne als Input bekämst.
Genau, bekomme ich auch
Videos.
Bei ihm.
Okay.
Absolut, bekomme ich auch von ihm. Und da muss er sich dann aber auch immer rechtfertigen, weil er dann sagt, ja, das lohnt sich zu kaufen, weil Reprint-Value ist da, neue Karten sind da, das Deck für Anfänger, dann nochmal separat, für Anfänger lohnt sich das Deck auch, das funktioniert super, also wenn ihr mit Magic anfangen wollt, wirklich, ne, also sehr, sehr eine differenzierte Meinung auf verschiedene Bedürfnisse quasi ausgelegt. Super Typ, ist auch sehr sympathisch.
Ich kann mir vorstellen, in welche Richtung das geht, dass er sich dafür jetzt rechtfertigen muss, warum er nicht darauf hinweist, dass Wizard of the Coast an sich ja schon ein Scheißverein ist.
Genau.
Ja, aber das war ja gar nicht die Frage.
So, und dass er, warum er halt immer noch Magic so unterstützt und was weiß ich nicht was. Und er sagt so, pass mal auf. Also, an sich muss man dann erstmal unterscheiden zwischen Wizard of the Coast und Hasbro. So, und dann das Spiel an sich liebt er über alles. Deswegen hat er sein Leben darauf ausgerichtet, macht diesen Content und was weiß ich
nicht. Gott, ey. Für Pathos.
Ne, deswegen, er sagt so, das ist das beste Spiel, was er kennt. Er mag das Spiel, das ist so sein größtes Hobby.
Das ist das beste Spiel, was jemals kreiert wurde.
Ne, das ist so einfach sein größtes Hobby. Und da steckt ja sehr viel Herzblut rein. Es geht ihm aber nicht darum zu sagen, klar, was da alles passiert, ist alles scheiße. Aber das ist nicht sein Content. Wenn ihr irgendwelchen politischen Content haben wollt, dann müsst ihr euch andere YouTuber angucken.
Absolut.
Er sitzt ja nicht da und sagt, dass alles gut ist, was sie machen. Er sagt ja auch, dass es halt nicht lohnt, sich irgendwelche Collector-Booster zu kaufen. Dass es sich nicht lohnt. Die Leute sollen einzelne Karten kaufen, wenn sie ein Deck zusammenbauen wollen. Also das sagt er auch immer.
Außer sie wollen halt Händler sein, oder? Als Händler, das macht wahrscheinlich.
Als Händler kaufst du dir die fertigen Produkte, Decks und machst die auf und verkaufst sie.
Genau. Schlachtest die aus, so wie Lego-Händler, die so einen Teile-Shop haben. Die kaufen
das verstehe ich manchmal auch nicht, ne? Dass da irgendwie ein Teil in so einem ganzen Ding drin und dann kaufen die das zigtausendmal,
klar,
dieses eine Teil dazu verkaufen.
Ja, weil das eine Teil, guck mal, du kaufst dir so ein Set für 40 Euro und dann ist da dieses eine Teil drin, was 9 Euro kostet. Und das vercheckst du dann und dann hast du aber vielleicht immer noch 700 Teile übrig und für die 700 Teile kriegst du zusammen vielleicht auch nochmal 25 Euro. Das heißt, du hast irgendwann so ein bisschen Gewinn.
34 Euro und hast 40 für 40.
jetzt check ich das, warum das mit den Aktien nicht so läuft. Jetzt
weiß ich, warum die alle pleite sind.
Nee, also sind ja so Einzelkarten. Ein Kollege sagte mir da auch zum Beispiel bei Magic, beziehungsweise in dem Fall, was ich gerade sagte, Einzelteile. Bei Magic ist das ja auch teilweise so, dass, oder er sagte, dass es zumindest eine Zeit lang so war, du wirst es jetzt wahrscheinlich besser wissen und mich zusammenhauen, dass so Commander-Decks irgendwie zum mehr oder weniger zum Standardpreis von 42,99 oder sowas auf den Markt kamen, aber sich dann relativ schnell, nachdem die so auf dem Markt waren und man dann so gesehen hat, okay, wie valuable sind eigentlich die Karten, also so der Wert einer Karte bestimmt sich natürlich auch irgendwie an der Playability und sowas, ne? Wie nützlich die Karte ist, und dass die sich dann relativ schnell so eingepreist hat oder man dann irgendwie klar war, so, okay, das ist ein Set, was begehrter ist, weil das die besser spielbaren Karten hat und deshalb kostet das Commander-Deck jetzt 60 Euro und das andere kostet 50 Euro dann, weil das hat nicht die besten
spielbaren Karten. Also das ist vor 2022, glaube ich, gewesen, oder 2021 so mit Decks. Da ist zum Beispiel ein Deck, da ist der Dockside Extortionist drin. Das ist eine Karte, die ist jetzt bei 60 Euro. Das Deck hat vorher 40 Euro gekostet. Das Deck kriegst du jetzt nur noch für 150 Euro oder so, weil halt diese eine Karte da schon so viel wert ist.
Als Beispiel hat er auch da die Warhammer Commander Decks rausgehauen.
Ja, genau.
Dass es da auch irgendwie eins gab, das kannst du dann nicht mehr unter 90 Euro bekommen.
Das Necron-Deck, ja.
Genau, das Necron-Deck, genau. Aber er hat jetzt tatsächlich für 132 Euro, hat er in dem Shop seines Vertrauens, hat er sich alle vier Commander-Decks von Warhammer wieder geholt.
Genau.
Und da ist natürlich auch das Necron-Deck dabei, was ja alleine schon 90 Euro mehr oder weniger wert ist.
Ja, also da ist halt aber auch das Problem, dass es halt ein dass die Prints nicht rausgehen. Also mittlerweile sind die wieder ein bisschen günstiger.
Ah, okay.
Weil da war das halt das Problem, dass die nicht geprintet werden konnten und dass da eine Shortage war. Ein anderes Problem, was sich jetzt aber seit ein paar Jahren entwickelt hat, ist, dass Hasbro keine USP mehr rausgibt. Keine MSRP.
Was ist das?
Diese unverbindliche Preisempfehlung. MSRP auf Englisch?
Ja, also UVP im Deutschen.
Ja, genau. Also die geben keine UVP mehr raus. Das heißt, vorher wird richtig viel gespoilert von diesen Decks, was da drin ist. Jetzt kommt nämlich Modern Horizons 3. Das ist eigentlich für das Format Modern, was nichts mit Commander zu tun hat. Aber weil Commander mittlerweile das größte Format ist, bringen die auch in diesem Modern-Set Commander-Decks raus.
Okay.
Und vorher, letztes Jahr, kam Commander Masters raus.
Okay.
Auch mit vier Commander-Decks. So, was macht Hasbro? Die spoilern richtig viel. Und dann war schon bekannt, dass ein Deck da rauskommt, was ultra teure Karten hat.
Okay.
So, das heißt, du als Normalverbraucher, du kriegst die Decks nicht zu normalen Preisen, sondern dieses Eldrazi-Deck, was da gab, wurde dann schon bei den Händlern für 90 Euro gelistet.
Weil
es keine Karten so value
weil es keine unverbindliche Preisempfehlung gab und dem Händler praktisch, oder anders, der Konsument eigentlich gar keine Richtlinie hatte, an der er sich orientieren konnte und entsprechend die Händler entsprechend ist jetzt doppelt, aber entsprechend des Inhalts des Sets die Preise gestalten konnten, wie sie genau lustig
und
waren.
Und deswegen
aber auch ist für den Verbraucher nicht so nice, oder? Nee,
gar nicht.
Gar nicht.
Deswegen
Buh Hasbro.
Ja, genau. Und jetzt kommt mit diesem kommenden Set jetzt Modern Horizons 3, kommen auch 4 Commander-Decks raus. Und oh, siehe da, Hasbro bringt noch ein Eldrazi-Deck raus. Das sind so Titanen, die so okay böse sind und teuer. Und jetzt haben sie sich aber noch einen Kniff überlegt. Und zwar gibt es diese Decks in normaler Variante.
Okay.
Und natürlich einer Premium-Variante, oh, wo jede Karte ein anderes Artwork hat und Foily wow ist und was weiß ich nicht was.
Wow.
Die Sache ist, du kannst alle 4 Decks sind bei den Händlern gelistet momentan.
Ja.
Für insgesamt 400 Euro. Aber kein einzelnes. Hätte ich die Kohle, ich würde die sofort holen, weil die sind nachher auf jeden Fall mehr wert. Auf der anderen Seite aber auch nicht, weil ich kein fucking Scalper bin.
Okay, aber da würde ich jetzt mal tatsächlich sagen, ich habe das Geld und du hast mir gerade eine ganz klare Investmentempfehlung gegeben, ne?
Können wir gleich mal gucken?
MTG Modern Horizons 3 auf BA Yu-Gi-Oh! Shop für 419 Euro, 4 Stück.
Ja, das wird sich tatsächlich sogar lohnen. Mhm. Aber du musst damit rechnen, dass ich dich nachher absteche und dir diese Decks klauen würde.
Würde ich die auf Englisch oder auf Deutsch
kaufen? Auf Englisch definitiv.
Oh, so. Aber es gibt hier tatsächlich auch die Option, die Decks einzeln zu kaufen.
Ach, echt?
Das Eldrazi Invasion Collector's Edition kostet 129 Euro.
Junge, sofort holen. Boah, Junge, ehrlich?
Kreative Energie kostet 119 Euro.
Ah, es gibt noch keine Decklist, deswegen weiß ich nicht, wie die
Tückisches Karten drin Terrain 119 Euro und der Friedhof auf Hochtouren auch 119 Euro.
Nur das Eldrazi. Hol die für 400 direkt alle, das macht Sinn. Schenk mir die, ich werde dir mein Leben lang dankbar.
Alle 4 Decks jetzt vorbestellen. Jawohl. Alles klar. 7. Juni, da muss ich aber jetzt noch ein bisschen warten.
Und das Problem ist dann einfach.
Ich hat gerade einen Halbsteifen.
Boah, wirklich. Würde mir jemand diese Decks schenken, wäre ich in lebenslanger Schuld.
Wir können ja so eine Art Crowdfunding machen. Aber das ist doch auch nur so geil, bis das nächste Set wieder rauskommt, was dann wieder geiler
ja
ist.
Das genau, ist das ist.
Du bist
das
heißt Junkie.
Ja, absolut.
Crackige Crack-Schlampe.
Absolut. Und ich bin aber auch so ein Sucker für alternative Artworks. Ich finde das halt immer geil. Aber worauf ich dann eigentlich zurück wollte, ich habe dann halt auch den Händler meines Vertrauens gefragt, wo ich immer meine Karten hole. Und er sagte auch, wir können die halt nicht für günstiger raushauen, weil wir dann erstens Ärger kriegen von den ganzen anderen Shops. Wir kriegen, weil wir ein lizenzierter Magic-Shop sind, kriegen wir von denen auch noch Ärger, wenn wir die für zu günstig verkaufen.
Ja, was heißt denn viel zu günstig? Die können ja einfach eine UVP rausgeben, dann ist es ja.
Es gibt keine UVP.
Ja, aber wenn Hasbro sagen würde, okay,
ja, natürlich
verkauft die um 100 Euro, dann kann der Shop ja immer noch entscheiden, ob er die jetzt für 100 Euro
ja
oder 10 Euro unter dem
passiert
UVP oder 20 Euro drüber verkauft.
Passiert leider nicht. Und deswegen ist das halt alles richtiger Schmutz. Und deswegen macht mich das halt auch irgendwie so wütend, weil. Aber das ist bei allen so, das ist bei Blizzard auch so, also ein Spieleentwickler und Publisher, ist es halt so, es wird halt alles so hart gemolken.
Ja.
Ist ja auch bei Schuhen nicht anders. So, ja. Und dann diese künstliche Verknappung einerseits, das hast du mir auch schon mal erzählt, erklärt mit den Schuhen und sowas halt alles. Und dann bringt er einfach noch eine Sonderedition raus. So, halt kauft. Und die Leute denken sich, boah, ja, diese FOMO, diese Fear of Missing Out,
ja,
das muss ich jetzt haben.
Absolut.
Und das ist halt einfach, das zackt so hart, ne?
Das ist super tragisch. Also auch ich muss mich da immer wieder kneifen und oder so beruhigen und sagen, ey, aber du brauchst das jetzt nicht zwangsläufig. So, das ist auch mal okay, dann da jetzt nicht mitzugehen oder das nicht zu haben. Weil, ja, ich weiß ja auch zum Beispiel, ich hatte hier beim Thema Lego tatsächlich, ich hatte hier noch so ein Tab offen gehabt, habe ich jetzt schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gibt jetzt demnächst so ein Batman Gotham City Gemälde.
Ja, habe ich gesehen. Hast du mir geschickt, oder?
Habe ich das geschickt?
Nein, schon.
Ich weiß es nicht. Ansonsten zeige ich es dir hier nochmal kurz. Da ist es zu sehen. So sieht das aus. Mhm. Ich finde es ultra geil.
Ja,
so hat von was der Farbgebung. Aber dann dachte ich mir auch so, ey, das kostet jetzt schon wieder 300 Euro, ne? Dafür, dass es irgendwie auch nur ein etwas dreidimensionaleres Bild ist. So. Also ich würde nicht sagen, das ist ein schlechtes Produkt und das soll sich auf gar keinen Fall irgendjemand kaufen. Das ist mir im Grunde genommen scheißegal. Aber ich glaube, es befriedigt mein Bedürfnis nur bis zu einem bestimmten Moment, weil ich kenne das.
Irgendwie. Ja,
also
klar.
Es ist halt wieder, es ist dieser fucking Lego-Heroin-Scheiß, den ich habe. So. Mhm. Dann kaufe ich mir wieder irgendwas, dann baue ich das, dann steht es aber erstmal wieder noch rum. Ich spiele damit nicht. Ich gucke mir das wahrscheinlich nicht mal mehr so intensiv an. Mhm. Deshalb werde ich jetzt auch mal irgendwann anfangen, so die Dinge zu verkaufen, wieder, die ich da habe, weil mein Keller wird immer voller.
Das habe ich ja auch gemacht mit den Harry Potter Sets. So. Ja. Die hatte ich ja auch irgendwie alle, weil ich dachte, boah, ich brauche das ganze Schloss und ja, was weiß ich nicht was. Und dann, ich konnte die zum Glück nachher mit Gewinn verkaufen.
Mhm. Scheiß Scalper.
Aber es ist halt wirklich so, ich denke mir auch, es kommen halt coole Lego-Sets raus, aber ganz ehrlich, ich bin da nicht bereit für 150, 300 Euro für irgendein Set aufzugeben.
Oder 5 oder 6.
Oder 5, ja, eben. Und deswegen bei Magic, ja, ich stehe absolut auf, ich würde mir am liebsten diese Decks holen, aber auch wenn ich das Geld hätte, ich weiß nicht, ob ich es tun würde. Also wenn ich es wirklich übrig hätte, also so richtig übrig, so, dass mir das überhaupt nicht wehtun würde. Mhm. Dann würde ich sie mir wahrscheinlich holen, aber so halt nicht, weil ich beschränke mich bei Magic ja auch nur auf Karten, mit denen ich tatsächlich spiele.
Du spielst nicht mit allen deiner 10.000 Karten, die du hier hast.
Ja, klar, ja. Irgendwann brauchst du irgendwann manche Karten auch nicht mehr. Aber zum Beispiel, ich habe mir jetzt ein Deck gebaut, ja, wo meine alten Karten drin sind.
Ja.
Wirklich, wo 20 Jahre alte Karten jetzt drin, jo, sind. Und ist ein geiles Gefühl. So, und dann baue ich das Deck zusammen und damit spiele ich dann auch. Und ja, ich habe dann auch mal eine Karte, die ein bisschen teurer ist, mhm, in einem besonderen Artwork oder so, aber mhm, weil ich das Deck halt auch viel spiele und diese Karte auch viel spiele. Und dann denke ich mir immer, wenn ich diese Karte ziehe, boah, geil.
Ja.
Das macht Bock. So, ich nutze es dann auch. Und das legitim, klar, ist das auch nur für mich irgendeine Legitimation und auch Spaß sind. Mhm. Aber für mich ist es dann halt, ich nutze das auch und dann ist das für mich in Ordnung.
Ja, und Junge, ehrlich, also so, ich setze mir ja auch nur einen Schuss Heroin, so wenn, wenn ich gut geschlafen habe am Vortag. So, nein, klar, man schafft sich einfach Legitimation für Konsum. Das
naja,
ist
ja vollkommen naja, okay. Klar.
Also, dass du krank bist, darüber müssen wir nicht reden. aber apropos krank, krank ist ja auch, was uns diese Woche widerfahren ist, Leroy, und damit meine ich explizit dir und mir. Denn wir haben diese Woche eine kleine Zusammenkunft gehabt, an der wir so ein Indie-Horrorspiel gespielt haben.
Poppy Playtime.
Poppy Playtime, genau. Und sagen wir mal so, es war mit viel Schreien verbunden.
Ich hab mich so eingeschissen die ganze Zeit.
Du hast gekreischt wie eine Frau. Das war richtig krass. und ich habe das nochmal so durch meinen Kopf gehen lassen, gerade auch dieses Thema Indie-Spiele, mhm, und
Junge, da habe ich eine Empfehlung für die Indie-Spiele, das ist so geil.
Ich hoffe, das ist nicht dieser Supermarkt-Simulator, den habe ich mir nämlich gestern zu lange reingezogen.
Supermarkt-Simulator? Ja, mit Sterzig?
Ja, ja, von vor 6 Tagen. ist einfach ultra, ultra funny, aber ich bin ja glücklicherweise auch kein PC-Spieler, das heißt, sowas gibt es ja, ja gar nicht auf meinen Konsolen.
Oh, das Spiel, was ich meine, gibt es sogar für den Mac.
Okay, dann bin ich sehr gespannt.
Das heißt Balatro.
Das wie?
Balatro. Ja. Das ist, hat auch kaum Anforderungen. So. Das ist quasi basiert auf Poker, also auf die Blätter, die man spielen kann. Mhm. Also Pair, Two-Pair, Straight, Flush und sowas halt alles. Und du hast quasi ein Deck, ein Kartendeck.
Ja.
Und hast dann immer pro Ante hast du dann immer 3 Runden zu spielen. Okay. Ein Small Blind, ein Big Blind und ein Boss Blind. Mhm. Und das ist ein Roguelite. Das heißt, wenn du einen Run verlierst, fängst du neu an.
Ja.
So, und du in dem Small Blind hast du das normale Kartendeck und dann hast du halt, ich glaube, 4 Hände, die du spielen kannst und 4 Discards, mhm, also da so, wo du Karten abwerfen kannst, um eine bestimmte Punktzahl zu erreichen.
Okay.
Mit diesen Blättern, die du dann spielst. Mhm. Na, so geht das dann und dann kommt halt ein Shop. Du kannst halt Joker kaufen, du kannst irgendwie so Special-Karten noch kaufen, die dann in dein Deck kommen.
Ja.
Oder Karten entfernen und was weiß ich nicht mit Aktionen, um dann halt immer weiterzukommen und immer mehr Punkte zu generieren. Mhm. So, und das Spiel macht so fucking süchtig, macht auch einfach nur Bock.
Okay.
Also ich mag ja sowieso so Indie-Games und so Roguelikes mag ich sowieso mega
gerne.
Zeig mir
das später mal.
Kann ich gerne machen. Also das macht wirklich richtig, richtig sehen. Bock, weil das sehr basic ist.
Ja.
Es hat keine Hardware-Voraussetzung. Mhm. Es kostet 13 Euro und macht einfach richtig Bock.
Ich finde es, ich finde auch so tatsächlich, gerade so diese Länger-Spielbarkeit, also Indie-Spielen ist ja teilweise wirklich wahnsinnig. Ne? Ich habe ja auch dieses Teardown, das ist so auch angefangen zu spielen, wo man alles einreißen kann. Dieses etwas pixelige.
Also, ja.
Ja, was ich dir einfach random angemacht habe, um dich zu unterhalten.
Da habe ich mich auch
Spiel das Spiel jetzt.
Viel Spaß.
So, Da habe ich auch noch richtig viel weitergespielt. Das hat auch irgendwie einfach ultra Bock gemacht. Und es ist halt auch so, also es passiert eigentlich nichts. Du gehst immer nur an so einen PC, dann hat dir irgendjemand eine Mail geschrieben, dass du die Bude von irgendwem anders zerlegen sollst. Dann schreibt dir wieder der, dessen Bude zerlegt.
Aber das hat ja eine begrenzte Anzahl an Missionen, oder?
Ja, aber dann gibt es noch so einen Arcade-Modus und einen Sandbox-Modus. Also die Mission, klar, die Story hast du irgendwann durch, aber dann kannst du halt einfach in diese Welten reingehen und kannst dann einfach ganze Städte zerlegen und du bekommst halt immer mehr Waffen. So, ich habe mittlerweile so Kugelbomben und so einen Scheiß. Ne? Das macht halt ultra Bock. Da habe ich echt gemerkt, so Indie-Spiele, das kann schon was. Ne?
Also ja, absolut. Also auch Brotato, da habe ich viel gespielt.
Among Us und sowas, das sind ja auch eigentlich Indie-Spiele. Das sind ja keine großen
Publisher. Ja, genau, die kosten nichts und machen halt mega viel Bock. Und der Wiederspielwert ist, finde ich, auch sehr, 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 sehr hoch. Was ist denn das? Level Backpack Battle habe ich auch viel gespielt. Dann gibt es jetzt irgendwie so ein Game mit so Towern. Das ist noch in der Demo. Ist halt auch so eigentlich so ein Roguelike Deckbilder irgendwie so ein bisschen. Okay. Da musst du halt so Türme bauen und Synergien erschaffen und was weiß ich nicht was. Ist halt einfach, also ist halt was für mich, weil ich habe eh nicht viel Aufmerksamkeitsspanne für Spiele. Und von daher
finde ich
schon geil.
Finde ich gut. Ja, und von der nischigeren und nicht AAA Region können wir jetzt unseren Weg mal langsam bahnen dahin, was irgendwie der Elefant im Raum ist den ganzen Tag schon. Nämlich haben wir heute Sonntag, den 10. März.
Ich wollte gerade auch noch eben schnell was einwerfen.
Ja, bitte.
Und zwar von AAA würde ich gerne zu XXX kommen, quasi wie
Sex.
Ja, exakt. Schön.
Okay.
Und zwar ist mir aufgefallen, ich bin ja viel auf Reddit unterwegs und mir ist einfach mal aufgefallen, dass in letzter Zeit so viele Pornodarstellerinnen sterben.
Okay, wer?
Heute ist Sarah Leone oder so gestorben. Irgendwie letzte Woche ist irgendeine gestorben. Ich kenne die auch nicht mit Namen. Zeig mir ein Bild, dann vielleicht.
Dann kenne ich jemanden, der die kennt.
Ja, aber es ist halt irgendwie so richtig eigenartig, weil so viele Pornodarstellerinnen sterben. Und die, auch recht jung so. Und die sind halt nicht alt. Und ich habe 3 Theorien, warum das so ist.
Oh, okay.
Punkt A. Entweder, also es ist halt einfach ein hartes Business und die sind halt alle drogenabhängig. Man könnte vielleicht drauf kommen, weil die auch alle an Overdose sterben, meistens.
Okay, ja.
Oder der Anteil der Bevölkerung an PornodarstellerInnen ist sehr hoch, weswegen man halt ständig irgendwelche toten PornodarstellerInnen hat.
Das ist ja tatsächlich, also ich glaube, der Anteil der Erotikfilmdarstellerinnen steigt ja schon, einfach dadurch, dass es jetzt einfacher ist, so
Content,
so Amateur-Content zu publishen in Form von so Hosts wie OnlyFans oder da gibt es ja auch noch diese ganzen anderen Anbieter. Also sehr tatsächlich.
Ich finde es geil, dass OnlyFans eigentlich wirklich so als so Fanservice gestartet ist und einfach irgendwann.
Ja, aber Patreon ja auch, aber ich glaube, die meisten Patreons sind mittlerweile auch nur noch irgendwie Bilder, wo Leute ihre Muscheln
in die Kamera. If it exists, we make porn of it.
Ja. Ja, weißt du?
Ja, und meine dritte, und ich glaube, das ist eher der Grund,
glaube ich schon mal,
ist, dass der Teufel sich extra alle Pornodarstellerinnen holt, weil wegen Sünde und Sex in der Hölle.
Oh, du bist jetzt so ein fundamentalistischer Christ, ne? Du bist so ultragläubig.
Ja, ja.
Stimmt, okay, ja.
Das sind meine 3 Theorien.
Ich finde Theorie 2 tatsächlich am zutreffendsten. Ich glaube wirklich, dass der Anteil an Erotikfilmen
33% der Weltbevölkerung
macht Erotikfilme.
Ja.
Ich würde tatsächlich aber fast sagen, dass 33% der Weltbevölkerung schon mal pornografisches Material von sich oder anderen angefertigt hat. Oder?
Jetzt, Moment, was zählt denn als pornografisches
Material? Das ist auch im privaten Rahmen. Es geht nicht darum,
dass... Ja, aber was ist pornografisches Material?
Pornografisches Material wäre, wenn du deinen Pimmel fotografierst. Dann wäre das pornografisches Material, was du angefertigt hast.
Ei.
Ja, ei. Da bin ich ja 19 Mal in dieser Statistik. Dann bin ich allein 33.
Von dem Silfredo gibt es doch jetzt auch so eine Doku, ne?
Zu was?
Von dem Silfredo gibt es doch jetzt auch so eine Doku.
Rocco Siffredi.
Ja, ja. So Freddy.
Ja.
Ja.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, gibt's jetzt auch ein Doku.
Och, schön.
Ja.
Trugreim?
Home Workouts.
Finde ich tatsächlich ganz, ganz spannend auch. Ich habe, um jetzt, also.
Was
ich,
jetzt, Rocco oder Pornos allgemein?
Pornos beziehungsweise Filme ganz allgemein. Ja. Um damit jetzt hier nochmal ganz langsam überzuleiten, dass heute die Oscar-Verleihung ist. Ich habe diese Woche zwei Filme gesehen, die ich lange vor mir hergeschoben habe, mir anzusehen. Stehen. Und zwar einmal Leo. Hast du Leo gesehen?
Nee, sagt mir aber auch nicht.
Leo, das ist ein Animationsfilm, Netflix Originals Animationsfilm. Fantastisch. Also wirklich ein sehr guter Humor. Der Film ist nämlich von Adam Sandler. Und boy, wirklich, nein, wirklich. Also Charaktere, die werden von Rob Schneider gesprochen.
Boah, so. Junge.
Junge, es ist ein rein erwachsener Humor, wie ich finde. Es nimmt dich auch am Ende so ein bisschen emotional mit. Aber der Film ist halt wirklich so gut. Ne? Also ich hasse
so Animationsfilme.
Leroy, ich habe seit langem nicht mehr so gelacht.
Kinderfilm.
Nee, es ist absolut kein, also weiß ich nicht.
Bill Burr.
Ja, stimmt, Bill Burr spricht diese
Rob Worte. Schneider.
Ja, das ist fantastisch. Und alle Sandler-Töchter.
Jason Alexander.
Es ist fantastisch. Also den Film.
Ich gehe noch weiter hier durch die Besetzung. Wir gucken uns das mal an, was du dir da gegeben hast.
Ich fand den Film fantastisch, wirklich. Ist eine Empfehlung von mir.
Boah, Junge, die Töchter von
Adam Sandler, alle.
Auch die Frau.
Auch die Frau, ja. Und die Mutter.
Mutter, Schwester, weiß ich nicht.
Sechs Sandlers oder sowas sind da am Start.
Sandlers, ne?
Adam Sandler, deutscher amerikanischer Til Schweiger.
Oh, Chris Catton, der hat bei Dr. House den Privatdetektiv gespielt.
Ich habe wirklich keine Ahnung.
Junge, den geht's aber auch nicht gut, so wie er aussehen zum Teil.
Richtig. Und jetzt willst du wissen, was der zweite Film ist, den ich gesehen habe?
Ähnlich gut wie der?
Angefangen zumindest zu schauen. Nee, Spider-Man Across the Universe.
Den zweiten?
Nee, den ersten. Den ersten habe ich auch noch nie gesehen.
Den ersten finde ich tatsächlich ganz gut. Also den ersten habe ich in Augustastraße noch geguckt, meine erste Wohnung hier in Gelsenkirchen. Und ich hatte den geguckt in der
Annahme. Zweites OG links, ne?
Ja. In der Annahme, das sei eine Serie.
Ah.
Und dann sitze ich da und dann irgendwie so nach einer Stunde dachten wir so:
Boah, ganz schön lange Folge.
Alter, was ist das für eine Pilotfolge? Geht ja richtig ab. Und warum ist Gronkh mit dabei? Ja. Das war so richtig wild irgendwie. Aber fand ich ganz cool. Also vom Artstyle, die Story war ganz gut. Und im zweiten geht es ja jetzt um das Multiversum auch.
Ja, hör auf zu spoilern. Ich hab's
nicht gesagt. Sag doch nur, es geht um Multiversum und vielleicht gehört er jetzt auch zum MCU.
Absolut. Also Miles Morales, habe ich gehört, gehört irgendwie dann zum MCU. Aber ich finde das so spannend, weil ich habe ja diese Spider-Man-Spiele gespielt. Mhm. Also Spider-Man, den PlayStation-Titel, Spider-Man Miles Morales, den PlayStation-Titel und auch jetzt diesen Spider-Man 2 PlayStation-Titel. Und also ich fand es irgendwie cool, dass in diesem animierten Film halt, dass auch diese Charakter sind. So, weißt du, dass es also diesen Onkel von Miles Morales gibt. Also
Nightcrawler.
Also, genau, den Nightcrawler. Also irgendwie cool. Finde ich, gefällt mir.
Ja. Wenn Sony es jetzt nicht nur die ganze Zeit mit den ganzen Spider-Verse-Filmen halt auch hart verkackt.
Du meinst Madame Web, Morbius und diesen anderen Kackfilm?
Oh, das ist alles wirklich so traurig. Nicht so
gut,
ne?
Ja, das stimmt. Was aber gut sein soll, und deshalb jetzt die Überleitung zu den Oscars, nämlich die Creme de la Creme, die Spitze der Filme, sind ja die Oscar-Nominierten.
I call Bullshit.
Und
das war alles vorbestimmt, wer da gewinnt.
Wie stehst du zu den besten Filmen? Hast du da einen Favoriten?
Du hast wahrscheinlich
nicht alle gesehen, oder?
Ich habe mich mit nichts, was die Oscars angeht, beschäftigt.
Okay, dann würde ich dir einmal die
Nominierten. Werde ich auch nicht machen, ich werde jetzt aufstehen und gehen.
Die Nominierten für den besten Film. Amerikanische Fiktion, American Fiction, hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Man weiß ja auch ganz oft nicht, ob die Filme schon bei uns gelaufen sind oder nicht. Genau.
Oder irgendwelche Nischenfilme sind.
Anatomie eines Falls. Ich glaube, da spielt eine Deutsche auch mit.
Keine Ahnung.
Barbie, den hast du gesehen, ne?
Ja.
Ja, der ist nominiert.
Boah, aber dafür ein Oscar?
The Holdovers. Sagt mir nichts. Killers of the Flower Moon, da hast du ja sogar mitgewirkt. Maestro.
Auch nicht geguckt.
Auch nicht geguckt. Oppenheimer haben wir zusammen geguckt?
Ja.
Past
Lives, würde ich sagen. Nee, aber auch nicht.
Poor Things und The Zone of Interest. Auch nicht. Okay. Ich hab auch genauso viel davon gesehen wie du.
Also zwei. Du hast sogar
drei.
Noch. Ja, hier.
Nee, Killers of the Flower Moon habe ich gar nicht geguckt. Wollte ich immer gucken. Ich habe auch noch zwei gesehen. Und Poor Things wollte ich auch die ganze Zeit gucken, habe ich aber auch nicht gesehen. Okay. Gut. Also da können wir gar nichts zu beisteuern. Nee. Also, weil ich fand Barbie und Oppenheimer, die ich gesehen habe, fand ich beide jetzt eigentlich nicht, also muss kein Oscar gewinnen.
Nee, und wenn halt eigentlich nur Ryan Gosling als Ken.
Ja.
Und ich finde Cillian Murphy halt auch richtig gut so als Schauspieler. Schon geil.
Beste Regie, da können wir es jetzt einfach so vom Namen her festmachen.
Ich kenne auch kaum Regisseure.
Martin Scorsese und Christopher Nolan sagen dir aber wahrscheinlich beide was, ne? Die sind beide nominiert, halt einmal für Killers of the Flower Moon und Nolan für Oppenheimer. Ja. Würdest du einem davon sagen, einfach nur so aufgrund der Sympathie, unabhängig vom Film jetzt?
Haben die nicht ja auch irgendwelche
Skandale?
So?
Bestimmt schon. Also dann lieber Giorgos Latimos für Poor Things.
Ja.
Bester Hauptdarsteller, die kennst du ja wahrscheinlich die meisten. Bradley Cooper.
Cooper.
Für Maestro.
Als Rocket Raccoon bei Guardians of the Galaxy. Anders kenne ich den nicht.
Ja, als Maestro im Film Maestro. Der.
Wie passend.
Der seit dem 20. Dezember bei Netflix abrufbar ist. Also den können wir bei Netflix einfach gucken.
Okay.
Dann Colman Domingo. Das ist dieser Mann.
Okay.
Für seine Rolle als Bayard Rustin im gleichnamigen Film Rustin.
Okay.
Der wiederum ist bei uns gar nicht zu sehen. Ich finde zumindest nichts dazu. Veröffentlichung und Rezeption. Auch am 17. November auf Netflix. Also Netflix-Filme werden hier wohl scheinbar nominiert. Dann Paul Giamatti.
Kenn ich auch nicht.
Doch, den kennst du.
Ja?
Der ist, das ist dieser Mann. Doch, den kennst
okay.
du.
Okay.
Den kennst du. Der hat zum Beispiel in diesem Film 12 Years a Slave mitgespielt. Okay. San Andreas. The Catcher Was a Spy. Dann hat er bei Rick and Morty eine Person gesprochen. Gunpowder Milkshake. Okay. Downton Abbey hat er auch mitgespielt.
Ich habe letztens gesehen, dass es einfach vier Downton Abbey Podcasts gibt.
Mein Gott. Nach dieser Episode 5. Okay. Das heißt, zu dem Mann haben wir auch keine Meinung.
Ja.
Dann Cillian Murphy für Oppenheimer.
Den findest du
gut
ich,
wegen Peaky Blinders.
Ja.
Und Jeffrey.
Scarecrow.
Jeffrey Wright für.
Oh, warte mal, der sagt mir aber was.
Für American Fiction. Ja, hier ist ein Bild von ihm auch
verkauft. Ja, ja, den kenne ich.
Der hat in Die Tribute von Panem zum Beispiel auch mitgespielt.
Okay, auch ein Film, den ich gesehen habe.
Finden wir irgendwen davon sympathisch? Cillian Murphy.
Ja.
Soll der ruhig gewinnen. Und dann machen wir noch.
Der hat doch gar keinen Oscar, ne?
Ich glaube nicht. Wir können mal nachgucken. Ja, nee, ist einfach ein irischer Schauspieler, der irisch ist.
Mehr kann er nicht.
Und dann haben wir noch die beste Hauptdarstellerin, um hier den Sack zuzumachen.
Sydney Sweeney.
Die ist nicht nominiert.
Wie, was?
Annette Bening ist nominiert.
Okay.
Das ist diese Frau.
Okay.
Dann Lily Gladstone aus Killers of the Flower Moon. Das ist, glaube ich, diese Dame, die diese Native American spielt. Auch nicht, okay. Sandra Hüller ist eine deutsche Theater- und Filmschauspielerin.
Ja, die habe ich schon mal gesehen.
Ja. Dann haben wir noch.
Sydney Sweeney sollte gewinnen.
Ah ja. Carey Mulligan. Die kennst du auch? Auch nicht, okay. Aber Emma Stone. Für ihre Rolle in Poor Things.
Habe ich schon mal gesehen, ja. Aus Superbad.
The Amazing Spider-Man.
Da und aus Superbad.
Da hat sie Gwen Stacy gespielt.
Ja, und aus Superbad.
Und
den werde ich mir noch mal
once,
geben.
Nicht Once a Time in La La Land mit Ryan Gosling.
Und Superbad.
Ja. Nebendarsteller übrigens mega Namen, also namhafte Schauspieler, die nominiert sind, unter anderem Robert De Niro, Robert Downey Jr., Ryan Gosling und Mark Ruffalo. Sind vier
Mark
von
Mark Ruffalo auch?
Fünf von, auch für Poor Things. War ja neben Emma Stone so ein Frankenstein.
Robert Downey Jr. als Oppenheimer oder wegen Oppenheimer?
Ja, genau. Mhm. Gosling natürlich wegen Barbie und De Niro wegen Killers of the Flower Moon. Und auch tatsächlich als Nebendarsteller sind Emily Blunt und Jodie Foster nominiert. Also tatsächlich sehr namhafte Leute als Nebendarsteller und Nebendarstellerin. Aber Hauptdarsteller, ich bin gespannt. Ich habe auch keine Meinung zu irgendwas. Mal sehen.
Ja.
Vielleicht bildet sich da ja eine Meinung.
Ja, ja.
Vielleicht gibt es Empfehlungen, wo ich sage, zum Beispiel Parasite, habe ich damals erst geguckt, nachdem der den Oscar gewonnen hat.
Ist das nicht auch ein Anime?
Parasite ist ein südkoreanischer Film und ist ein fantastisch guter Film.
Ja, hast du mir, glaube ich, schon mal empfohlen.
Und Everything Everywhere All at Once wollte ich schon immer mal geguckt haben. Aber
ja, wollte ich auch mal gucken.
Da
lass ihn zusammen
gucken. Stellt sich irgendwie meine Partnerin quer, das funktioniert
nicht. Ja, dann lass ihn doch zusammen gucken.
Mit dir gucke ich sowas nicht. Hä? Wir laufen dann zu sehr Gefahr, dass wir im Bett miteinander landen.
Ey, Erik.
Ficken, oder
was? Oh, okay.
Ja.
Ja, ich habe aber so wirklich richtig Probleme damit, immer zu entscheiden, welchen Kinofilm würde ich gehen. Mhm. So, ich habe jetzt nichts im Kino, wo ich sagen würde, ja, da würde ich rausgehen, außer jetzt Dune 2 würde ich mir halt geben.
Ich meine nicht, ich fand Teil 1 okay.
Mhm.
Mhm. Auch zumindest aufgrund dessen, was ich an Zusammenfassung gesehen habe. Und Teil 2 habe ich nur Mittelmäßiges von gehört.
Ja, ich mag halt so diese Fantasy-Welt, die da aufgebaut ist.
Das ist halt Science-Fiction. Das ist Lazy Writing, Junge.
Es ist weil ja, aber auch Science-Fiction ist Fantasy. Science-Fiction ist ja auch das. Fantasy.
Ich mag auch okay. Timothy Chalamet nicht, der soll bei seiner Schokolade bleiben. Ich sag immer, Schuster, bleibt bei deinen Schokoladen. Nicht da in der Wüste rumstolzieren und andauernd warum haben die andauernd Nasenbluten, die Idioten? Oh, nee, die haben so Schläuche in der Nase. Ne?
Ja, ja.
Ja, ja.
Und Deadpool und Wolverine, den würde ich mir gerne
geben. Ja, den gucke ich mir auch auf jeden Fall an. Aber du wirst ihn ja wahrscheinlich schon vorher gesehen haben.
Nee, glaube ich nicht. Ich gehe nicht zu Release in irgendwelche Kinofilme, weil mir zu viele Menschen im Kino sind.
Ja, dann können wir ja ins Dings fahren. Nach so ein richtig schönes Indie-Kino, wo so zwei Klappstühle stehen.
Boah, das ist mir egal. Ich lege mich auf den Boden oder so. Aber ich war jetzt in Dune in der Wiederaufführung in Düsseldorf mit einem Kollegen.
Ja.
Und es waren dann trotzdem. Hat
sich so verändert. Du bist immer in Düsseldorf.
Im Kino waren kaum Leute. Aber trotzdem so fünf Leute und die haben die ganze Zeit gelabert. Ja. Irgendwann habe ich mich dann hingedreht, so geht dann auch leise. Ich habe keine Geduld mehr für so eine Scheiße.
Du bist auch super konfrontativ. Du bist
ja, aber wie kann das denn sein, dass Leute denken, das ist in Ordnung, im Kino zu labern? Was soll die Scheiße? Ja, also was soll das wirklich?
Vielleicht liegt das daran, dass die Regeln da nicht offen genug kommuniziert sind.
Ich fordere nach wie vor eine
Exekution.
Das und halt quasi eine, so Kinopolizei, habe ich schon mal gesagt. Da gehen Leute durch und hauen, sobald jemand seine scheiß Füße auf die Sessel packt vor sich, kommt so ein Typ direkt mit so einem Schlagstock und kloppt dir die Schienbeine kaputt. Sobald du anfängst zu schmatzen oder laut Popcorn zu fressen, ja, wird dir das in den Mund gedrückt und du wirst daran erstickt.
Okay, also das wäre ein toller Berufszweig für diesen Anzeigenhauptmeister.
Was?
Dass er dieser Anzeigenhauptmeister mit dem Fahrrad.
Klingt danach, als wäre es ein Job für den.
Der Mann, der diese ganzen Falschparker aufschreibt. Ich habe dir das Video geschickt. Der Mann ist komplett viral, überall. Ich habe dir das Video geschickt, du hast gesagt, der ist ein Arschloch. Also, du hast das Video nicht angeguckt.
Ne, die ersten paar Sekunden.
Ja, gut, dann scheiß drauf. Ja, dann ist die
Referenz. Ja, aber macht der nicht nur seinen Job?
Das ist nicht sein Job. Das ist eine Privatperson, die durch die Weltgeschichte fährt und einfach jeden Falschpacker aufschreibt und das den Kommunen mitteilt, weil er denkt, damit irgendwas für die Kommunen zu tun.
Ja, aber die Kommunen dürfen das halt auch nicht einfach so annehmen. Die müssen dann dahin.
Es gibt so Melde-Apps dafür.
Ach so.
Der gibt das über so Melde-Apps, der schreibt sich die alle, selbst seinen Nachbarn. Das ist furchtbar. Guck dir den Typen an, Alter.
Ja, aber warum stehen die Leute dann im Parkverbot?
Guck dir einfach diese.
Nee, jetzt mal. Nee, pass mal auf. Warum den. Why hate the player, hate the game oder hate die fucking Wichser, die falsch parken und
nein,
sich dann.
Nein,
warum?
Weil Denunzianten Arschlöcher sind.
Wie kann man
sind.
Sich denn darüber aufregen?
Weil
man sich nein. falsch verhält,
nein.
dass man dann dafür belangt wird.
Ja, aber Leroy, von einer Privatperson, die überhaupt gar keine Befugnis.
Ist doch egal.
Nein, wer gibt einem
denn ist die doch Befugnis egal. Also dazu? Bist du jemand, der sich nur an Regeln hält, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du erwischt wirst?
Nein, aber ich.
Also.
Ja, aber man lässt. Also, ich gehe doch auch nicht daher mit erhobenem Zeigefinger und weise jeden zurecht. Das ist doch nicht mein Business. Wenn meine Aufgabe ist, mich darum zu kümmern.
Aber du musst dich doch
wenn
nicht.
Wenn meine Aufgabe ist, dass es auf meinem Feld, dass die Erdbänder vernünftig wachsen, dann ist es meine Aufgabe, sich darum zu kümmern. Dann ist es aber nicht die Aufgabe von irgendeinem Wichser, der die Landstraße entlang fährt, stehen zu bleiben, zu meinem Privathaus zu kommen, anzuklingen und zu sagen: Hören Sie mal, Ihre Erdbeeren wachsen aber nicht. Das ist doch überhaupt nicht
sein Business. Nee, darum geht's ja nicht. Wenn du deine Erdbeeren auf nicht deinem Grundstück anfängst anzupflanzen und das rechtswidrig ist.
Das ist nicht der Mechanismus, wie das funktioniert. das nicht der
Doch, Mechanismus. Darum geht's nicht.
Nein,
es geht
nein,
nicht.
Nein, es geht darum, dass jemand, dessen Business das nicht ist, dich dafür anschwärzt.
Dann ist das ein dummes Beispiel.
Dass du das, was du falsch machst.
Dann ist das kein gutes Beispiel. Ja,
natürlich.
Es geht ja darum, dass Leute sich rechtswidrig verhalten.
Der Falschparker parkt falsch.
Ja.
Und ich halte meine Kühe von mir aus nicht artgerecht. So, okay? Wenn das was. So. Das sind beides Verstöße.
Ja.
Um die sich entsprechende Behörden zu kümmern haben.
Ja, aber die Behörden sind ja. Nee. Also die Behörden sind ja nur da für die Vollstreckung.
Nein!
Also es geht ja eigentlich um dich, dass du dich richtig verhältst. Und wenn du falsch parkst, parkst du falsch. Ob das jetzt.
Ja, aber dann ist doch meine Aufgabe.
Ist doch egal, aber dann verhalte ich doch nicht falsch. Also ich verstehe das auch nicht. Leute, die geblitzt werden und sich dann darüber aufregen, ja, warum steht denn da ein Blitzer? Ja, weil da 30 ist und du Idiot 30 fahren sollst.
Das ist ja auch vollkommen okay. Wenn da aber irgendeine Privatperson steht und anfängt, mich zu fotografieren oder Radar zu messen mit seiner Hot Wheels Radarpistole aus den frühen 2000er, dann ist es halt einfach nicht sein fucking Business. Wenn da ein mobiler Blitzer steht und ich zu schnell fahre und ich geblitzt werde, habe ich die Konsequenzen zu tragen. Wenn das aber eine Privatperson für nötig hält, sich dahinzustellen und zu sagen, der Wichser ist 14 zu schnell gefahren. So, dann ist das nicht okay, Alter.
Fahr doch einfach nicht zu schnell. Das ist doch dein Problem.
Nein, mein Problem ist es nicht, dass ich zu schnell
fahre. Nee, ich meine, dein Problem ist einfach, dass du dich falsch, wahrscheinlich öfters falsch verhältst. Warum hältst du dich nicht einfach an die Regeln? Dann hat doch niemand irgendwas zu befürchten.
Leroy, wenn du hier vor der Tür scheiße stehst, aber kurz wartest, weil dein Kind sich den Fuß gebrochen hat. Du stellst dich dann kurz hier vor eure Haustür, bis das Kind den Weg runtergemacht hat und dann direkt ins Auto einsteigt, damit es nicht quer über den Parkplatz noch latschen muss. So. Und in der Zeit, in der du kurz hier mit Warnblinker stehst, schreibt der Nachbar sich dein Kennzeichen auf und meldet dich bei der zuständigen Ordnungsbehörde. Dann würdest du nicht sagen, Junge, ey, also chill doch mal.
Das ist ein notwendiges Übel, was ich eingehe, klar. Die zuständige Behörde wird ja nichts anderes machen. Das verstehe ich nämlich nicht.
Ja, weil die zuständigen Behörden würden ja nichts anderes machen
und die können ja nicht überall. Das ist ja genauso, als wäre irgendwo wird eine Person abgestochen werden.
Ja.
So, die Polizei kann ja nicht überall sein direkt. Ja. So, und irgendwer sieht das dann und zeigt die Leute an. Das ist genau dasselbe. Leute verhalten sich falsch, es wird gemeldet. Weil die Behörden nicht jederzeit da gleich sein können.
Ganz weirder Whataboutism. Das sind ja komplett andere Sachen. Das eine ist etwas Strafrechtliches, wo ich natürlich als Zeuge fungiere, wenn ich etwas Relevantes sehe. Und das andere Zivilrechtliche, bei dem niemand zu Schaden kommt. Bei dem niemand.
Warum? Aber Erik, warum gibt es denn die Straßenverkehrsordnung? Wofür ist sie denn da?
Das ist mir scheißegal, wofür die da. Aber zu Schaden kommt ja niemand, wenn jemand in der zweiten Reihe kurz stehen bleibt. Das nervt mich auch als Autofahrer, aber es ist nicht meine verdammte Aufgabe, dafür
zu sorgen. Es kommt ja auch niemand zu Schaden, wenn ich mit meinem Auto auf 4 Parkplätzen stehe.
Da kommt auch niemand mit zu.
Ja, richtig. Ist aber trotzdem regelwidrig.
Ja, aber auch
dann. Und du wirst ja trotzdem von der Behörde dafür aufgeschrieben.
Ja, aber nicht von Privatpersonen.
Das ist doch egal, wer das macht.
Ja, doch, nein, ist es nicht.
Also der Ordnungsbescheid oder der Bescheid, der kommt ja dann trotzdem von der Behörde.
Okay, das heißt also, es ist ja komplett egal, wer das macht. Dann kann ich ja jetzt auch einfach rausgehen und alles machen, wofür eigentlich andere Leute zuständig sind, richtig?
Das funktioniert doch
unsere Gesellschaft nicht.
Unsere Scheißgesellschaft funktioniert nicht, weil sich Leute nicht an die Regeln halten, Erik.
Es kann nicht einfach jeder alles machen. Ich habe einfach manche Befugnisse nicht. Ich kann nicht. Also erschieße ich jetzt Leute? Wenn sie mich angreifen?
Ja, wahrscheinlich.
Nein!
Das nennt sich Notwehr.
Nein, das nennt sich nicht Notwehr. Dafür werde ich verurteilt. Ich kann nicht einfach alles machen,
ohne die Befugnis zu haben. Wenn du jemanden erschießt, der dich angreift in dem Moment, ist es Notwehr.
Dann ist es immer noch nicht verhältnismäßig, dass ich ihn erschieße. Nein, das nennt sich nicht Notwehr.
Das entscheidet ein Gericht.
Ja, richtig. Aber du entscheidest es ja auch nicht. Aber das kann doch nicht sein.
Die Behörde entscheidet ja nach wie vor, ob du den Bescheid, ob du die Ordnungswidrigkeit begangen hast oder nicht. Das ist ja nur die Meldung.
Ja, aber wozu? Warum sieht sich denn eine Privatperson dazu?
Die Gründe sind wahrscheinlich auch darin belegt, dass er halt ein fucking. Das steht ja außer Frage. Ich würde es ja auch nicht machen. Aber ich verstehe nicht, dass sich Leute darüber aufregen, dass sie erwischt werden bei etwas, was sie falsch machen. Und sich dann darüber aufregen, also warum
halt. Aber warum ist es denn jemand ein anderes Business, wenn es dich doch gar nicht betrifft, wenn es dich nicht betrifft, nimmst du, also ist dir wirklich dein ganzes Leben so
scheiße. Man darf nicht wegschauen, Erik.
Nein, also.
Man darf nicht wegschauen.
Wenn es dich betrifft, ja, Junge, wegschauen bedeutet, wenn es jemandem wirklich zu Schaden geht. So, wenn ich jetzt, wenn irgendjemand ein Kind anfährt, ja, dann betrifft es mich grundsätzlich auch nicht. Das Kennzeichen würde ich mir vielleicht trotzdem mal aufschreiben. So, wenn jemand scheiße vor einem Kiosk steht, weil er sich noch eben eine Schachtel Kippen holt, dann ist es nicht meine verdammte Aufgabe, davon ein Bild zu machen und das in so einer Melde-App irgendwie mitzuteilen. Nee, und dann klar. Dafür zu sorgen, dass da jemand 35 statt 5 Euro für eine Schachtel Kippen
zahlt. Dass der Typ einen an der Pfanne hat, darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber mich stört es halt einfach, dass sich Leute darüber aufregen, dass wenn sie bei etwas Regelwidrigem erwischt werden und dann dafür bestraft werden. Also da verstehe ich nicht, warum wundert man sich denn dann darüber?
Wenn etwas regelwidrig ist und man dabei erwischt wird, bin ich damit vollkommen fein. Die Sache ist, wer dich erwischt und wer, also wessen Aufgabe das ist. So, wenn du dich scheiße kleidest, dann ist es doch auch deine Aufgabe dafür, im Endeffekt draußen gerade zu stehen. Du gehst,
da gibt es ja keine Regeln für. Da gibt es ja auch kein Gesetz gegen. Wenn es jetzt ein Gesetz gibt,
aber das Gesetz muss ja nicht die Grundlage sein. Aber es ist doch nicht mein
fucking. Nee, aber, die Gesetze gibt es ja auch nur, weil sich Leute daneben benehmen.
Ja, aber es ist auch für mich, also. Für mich ist es auch, sich daneben zu benehmen, wenn du jetzt in bunten Gewändern rausgehst. Ich find's nicht geil. Aber es ist nicht meine scheiß Aufgabe, dazustehen und zu sagen so,
du, ja, aber da du siehst kacke aus. Da gibt es auch kein Gesetz gegen. Das hat, also, du vergleichst ja,
aber Dinge, warum die keinen Sinn machen. Ja, aber warum kümmert es mich? Es ist doch überhaupt nicht mein Business. Es ist doch überhaupt nicht mein Inhalt.
Ja, ist nicht, klar so, deshalb, ist es das ist, nicht.
Es hat mich nicht zu kümmern, was du trägst, es hat mich nicht zu kümmern, wo du stehst. Es, wenn du dafür bereit bist, die Häme in Kauf zu nehmen, dass du doof mit doofen Lumpen rumrennst, wenn du dafür bereit bist, die Strafe hinzunehmen.
Ach,
wenn,
du meinst die Konsequenzen.
Die Konsequenz,
wenn die Konsequenzen,
die Konsequenz,
was sind denn die Konsequenzen
des Falschparkens? Die Konsequenz, wenn dich eine Ordnungsbehörde
erwischt. Was sind denn die Konsequenzen des Falschparkens? Nee, es geht ja nicht darum, also du redest ja davon, von den Konsequenzen, wenn man erwischt wird.
Das Risiko musst du bereit sein zu tragen. Wenn du etwas falsch machst.
Okay, Moment. Also, ja. Du redest jetzt gerade von den Konsequenzen, wenn man erwischt wird, wenn man was Falsches tut. Du denkst aber überhaupt nicht über die Konsequenzen des Falschhandelns überhaupt an sich überhaupt erstmal nach, weil du immer direkt davon ausgehst, ja, wenn mich keiner erwischt, dann habe ich auch nichts Falsches gemacht. Nein. Warum gehen Leute nicht davon aus, dass egal was ich mache, warum mache ich denn von vornherein einfach was Falsches?
So kann,
wenn sich jeder vernünftig verhalten würde, dann hätte der Typ doch nicht mal mehr was zu melden.
Aber so funktioniert ja der Organismus nicht. Also A,
welcher Organismus?
Der menschliche. So, niemand verhält sich immer richtig.
Ja,
so,
aber warum nicht?
Aber weil es nicht funktioniert, du verhältst dich in 90% der Fällen genauso falsch. Genauso wie ich in 95% der Fälle
falsch. Wo verhalte ich mich falsch?
An vielen Stellen mit Sicherheit. So, genauso tue ich das auch.
Ja, dann hoffe ich, dass irgendwann jemand da ist, um mich darauf hinzuweisen, wenn ich mich falsch verhalte.
Bei Falschverhalten, also sich falsch verhalten, ist ja immer eine Abwägung von gewissen Risiken. Wenn ich für mich sage so, ich bin bereit, im Supermarkt das Stück Seife zu klauen, dann ist das unter Berücksichtigung dessen, es kann sein, dass das Stück Seife gesichert ist, es kann sein, dass es hier einen Ladendetektiv, Videoüberwachung gibt. Alle Parameter, die ich mir jetzt gerade denke, so, die ein gewisses Risiko ausmachen. Unter diesem Gesichtspunkt bin ich bereit, das Risiko einzugehen und ein falsches Verhalten an den Tag zu legen. Ja? Also, ich habe für mich abgewägt, ich bin bereit, um es nicht abstrakt zu machen, ich bin bereit, mich ins Halteverbot zu stellen, weil ich kurz am Imbiss meine Currywurst abholen möchte. Unter Berücksichtigung dessen, dass natürlich die Polizei vorbeifahren.
Deiner Argumentation nach gehst du jetzt wieder von dem Risiko aus, erwischt zu werden. Nicht, du gehst nicht davon aus, die Konsequenzen zu tragen. Weil normalerweise, sobald du dich, also cool wäre ein System, du verhältst dich falsch und gibst direkt in so eine Box, zahlst du die Strafe rein. Mhm. Ich verhalte mich jetzt falsch, zahle ich. Alles cool. Du gehst jetzt wieder nur von der, du tust, als wird unser Strafsystem und Ordnungswidrigkeitensystem auf Wahrscheinlichkeiten des Erwischtwerdens ausgehen.
Nein, es geht nicht darum, worauf das System ausgelegt ist. Es geht darum, wie der Mensch funktioniert, was die Motivation.
Aber das ist doch dumm.
Ja, aber das ist Behaviorismus, das ist das menschliche Verhalten. Das Handeln hat immer damit, unter Abwägung aller Faktoren damit zu tun, was bin ich bereit einzugehen oder nicht einzugehen. Wenn du dazu bereit bist, das Risiko einzugehen, deine Familie zu verlieren, dann gehst du vielleicht irgendwie her und fixst eine Nutte, obwohl du verheiratet bist und zwei Kinder hast. Wenn du bereit bist, ein Strafmandat zu bekommen, also du gehst ja auch nicht immer, du wägst die Variable ab, ey, kriegt meine Frau das raus. Kommt jetzt das Ordnungsamt oder die Polizei vielleicht vorbeigefahren, dann kann es durchaus sein, dass ich ein Bußgeld bekomme. Aber in dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung, die ja maßgeblich dafür ist, ob du bereit bist, ein gewisses Risiko einzugehen oder nicht, ist ja nicht einkalkuliert, ja, irgendeine Privatperson kommt jetzt und fühlt sich dazu berufen, mich anzuschwärzen. Ja, aber
darum geht's doch auch nicht. Es geht darum, du verhältst dich falsch, gleich Konsequenz. Fertig.
Ja, aber falsch
verhalten hat ja nicht immer die Konsequenz. Es geht nicht darum, um irgendwelche Wahrscheinlichkeiten. Du gehst immer wieder davon aus, die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, bedeutet das Strafmaß. Das ist aber nicht so.
Nein, nicht die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, bedeutet das Strafmaß, sondern die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, entscheidet darüber, ob wir gewisse Risiken eingehen oder nicht.
Ja, aber
und wenn jemand, wenn jemand sagt, ich bleibe nur 2 Minuten im absoluten Halteverbot stehen, weil ich eine Currywurst abhole,
dann ist das eine Ordnungswidrigkeit, für die man bestraft wird.
Aber ist die Motivation, die dem zugrunde liegt, zu sagen, ich bleibe ja eh nur 2 Minuten, ich hole kurz die Currywurst ab, ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass in der Zeit die Polizei oder das Ordnungsamt vorbeikommt, für verschwindend gering. Wenn ich sage, ich gehe jetzt 3 Stunden in den Kinofilm. Das
macht überhaupt keinen Sinn.
Was macht denn daran keinen Sinn? Es entscheidet doch darüber, ob ich etwas mache. Ich stelle mich doch ins absolute Halteverbot, um eine Currywurst zu holen, eher als dass ich mich ins absolute Halteverbot stelle, um mit 3 Stunden ins Kino zu gehen. Ja,
aber ob Wahrscheinlichkeit oder nicht, ist es das Falsche. Und deswegen wirst du bestraft, nicht in der Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden.
Aber genau diese Faktoren sind ja dafür ausschlaggebend, ob ich etwas mache oder nicht.
Ja, aber das ist doch dumm. Es sollte doch eher ausschlaggebend sein, ist das strafwürdig oder nicht. Das sollte doch der Faktor sein und nicht, werde ich jetzt erwischt oder nicht. Weil in dieser Wahrscheinlichkeit, ob ich erwischt werde oder nicht, das hat ja nichts damit zu tun, dass die Strafe oder dass die Tat an sich geahndet wird und verboten ist. Also das macht für mich halt keinen Sinn. Warum verhalte ich mich denn nicht von vornherein korrekt und dann brauche ich auch... Also es ist ja nicht darauf ausgelegt, wenn du vor Gericht bist, du killst jemanden und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich erwischt werde. Das ist ja...
Aber das spielt ja jetzt schon wieder eine andere Sportart, weil da geht es ja darum, die Behörde, die dafür zuständig ist, hat dich im Zweifelsfall trotzdem dran bekommen.
In meisten Fällen wird die Leiche nicht von den Behörden gefunden.
Ja, nee, von einer Privatperson, die dann sagt, die
das meldet.
Ich habe hier eine Leiche.
Behörde entscheidet,
ob das bestraft wird oder nicht. Wir sind im Übrigen wieder beim Punkt Strafrecht, weil die Behörde verfolgt dann den gesamten Mechanismus und nicht eine Privatperson findet eine Leiche und stellt dann private Nachforschungen an, sondern das macht dann ja trotzdem eine Behörde und wir sind im Bereich Strafrecht, was ich ja gerade schon ausgeschlossen habe, was komplett unterschiedliche Themen sind. Natürlich besteht das Risiko. Ich stelle mich ja auch nicht vor die Currywurstbude, um meine Currywurst abzuholen, 2 Minuten im absoluten Halteverbot, weil ich zu 100% davon ausgehe, dass ich nicht erwischt werden kann, aber weil für mich unter Abwägung der Gesamtrisiken...
Das ist aber nicht an dir abzuwägen, das macht für mich einfach keinen Sinn. Also ja, du kannst das für dich abwägen, absolut.
Ja, basierend darauf treffe ich eine Entscheidung.
Ja, aber nicht, bin ich bereit, das Risiko einzugehen, eventuell erwischt zu werden, sondern gehe ich das Risiko ein, bestraft zu werden oder nicht? Das ist die Entscheidung, nicht die Wahrscheinlichkeit, werde ich erwischt oder nicht.
Aber das
darum geht es
nicht. Aber das Risiko, bestraft zu werden, gehe ich in jedem Falle ein. Ich gehe das Risiko ein.
Ja, klar.
Ich stehe da und sage, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt aber eher vielleicht 5%, dass jetzt irgendwer vorbeikommt und mich anfickt, Polizei oder Ordnungsamt. Oder ich bleibe jetzt 3 Stunden im absoluten Halteverbot in der Feuerwehreinfahrt stehen. Die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr 100%, dass mein Auto gleich nicht mehr da steht, wenn ich wiederkomme nach 3 Stunden. So. Das sind die beiden Szenarien. Und unter dem einen Gesichtspunkt sage ich, okay, das bin ich bereit einzugehen. Wenn die mich jetzt halt trotzdem aufschreiben, dann ist das nun mal so.
Aber wie arrogant zu sagen, ja, ich bin jetzt bereit, das Risiko einzugehen, dann, oh, jetzt wurde ich doch erwischt. Das ist ja, jetzt bin ich sauer.
Aber deshalb bin ich ja nicht sauer. Ich bin ja nicht sauer, wenn die Polizei mich dann erwischt, wenn das Ordnungsamt mich dann erwischt. Aber wenn in meine Hochrechnung, ich stelle mich ja nur kurz hier hin, plötzlich der Faktor mit reinspielt, dass irgendeine Privatperson sich dazu berufen fühlt, mich einfach anzuficken, dann...
Weil du dich falsch verhältst.
Ja, aber es ist nicht das Business von der... Es ist nicht der Job, wenn irgendjemand in dein Büro kommt und deine Arbeit macht, dann würdest du doch auch da stehen und sagen, so, Junge, das ist nicht deine Befugnis, warum machst du das? Ja,
aber wenn ich was Falsches mache?
Nein, es ist egal, ob du was... Also, es geht ja nicht darum, ob du was Falsches machst.
Erik, wir haben, also mir fehlt da der absolute Zugang. Ich verstehe das zu 100% nicht. Also für mich ist das einfach nicht nachvollziehbar. Also,
aber das ist doch die, also dein Verhalten folgt ja auch irgendeiner Motivation. Du verhältst dich ja, wie du dich verhältst und das nicht zu 100% richtig. So, du legst das Verhalten an den Tag, was du an den Tag legst, unter Berücksichtigung von verschiedenen Aspekten. Du sagst, ich entscheide, jetzt zu Fuß einkaufen zu gehen oder mit dem Auto einkaufen zu fahren, basierend auf irgendwas. Das, es gibt irgendeine Grundlage dafür. Wenn du sagst, ich brauche nur zwei Sachen, dann gehst du vielleicht eben nur zum Lidl um die Ecke. Wenn du sagst, ich muss aber eh einen Großeinkauf machen, dann fährst du vielleicht mit dem Auto. Du triffst Entscheidungen immer auf Basis von irgendwas.
Ja, aber wenn ich etwas mache, was regelwidrig ist, dann ist die Entscheidung ja nicht auf Basis irgendeiner Wahrscheinlichkeit, sondern dann entscheide ich mich ja schon von vornherein dagegen, das Richtige zu tun. Oder ich entscheide mich von vornherein dafür, was Falsches zu tun. Ich entscheide.
Aber das ist ja komplett schwarz-weiß. Du entscheidest
ja, aber das, ja, aber so denke ich. Deswegen verstehe ich das nicht, dass überhaupt jemand auf die Idee kommen kann. Ich stelle mich jetzt hier richtig, richtig scheiße hin, aber vielleicht werde ich ja gar nicht erwischt. Also was ist denn das für eine Arschlochweise zu leben? Das ist genauso, wenn zum Beispiel, ich stelle mich jetzt auf einen Parkplatz komplett quer, auf drei Parkplätze. So, dann, meine Sichtweise ist, das ist falsch. Also das macht man nicht. So, und deswegen stelle ich mich richtig hin, von vornherein, weil ich auch nicht bereit bin. Also einerseits, weil ich es asozial finde, sich so hinzustellen. Auf der anderen Seite, weil ich weiß, sowas wird bestraft. So, und deswegen stelle ich mich richtig hin. Aber zu sagen, oh, mir ist das scheißegal, ob jetzt drei Parkplätze sind oder nicht, weil vielleicht werde ich ja gar nicht erwischt. Also was ist das für eine Denkweise?
Aber
das ist, wir haben doch Regeln, damit alles vernünftig funktioniert. Und weil wegen diesen Wichsern, die dann sagen, ach ja, vielleicht werde ich ja gar nicht erwischt, deswegen scheiße ich auf die Regel, die existiert, läuft doch so viele Scheiße.
Aber bei Parkplätzen ist es vielleicht noch, also so ein Parkplatz ist sowas, so, es betrifft direkt andere Leute. Dieses vor der Imbissbude stehen im Halteverbot, was da
betrifft, das gibt ja einen Grund, warum da ein Halteverbot ausgerufen ist.
Ja, aber in vielen Fällen ist
das ist nicht, aber nicht an dir zu entscheiden, ob das so ist oder nicht, aber, sondern es besteht ein Halteverbot. Weißt
du, es fällt in die gleiche Kategorie, wie du für dich eine falsche Entscheidung triffst, wenn du sagst, ich entscheide mich dazu zu rauchen.
Ja.
Das ist an sich eine falsche Entscheidung, weil du genau weißt, es ist gesundheitlich nicht förderlich. Aber du bist bereit, das Risiko zu tragen, gegebenenfalls an einer Lungenerkrankung zu erkranken in fortgeschrittenem Alter. Das ist, das ist etwas, wo du sagst, ich bin mir des Risikos bewusst und ich treffe eine Entscheidung.
Ja.
Und du musst nicht krank, ich würde dir wünschen, dass du nicht krank wirst. Und genauso musst du ja nicht einen Strafzettel bekommen. Ich würde dir nicht.
Nee, also der Vergleich hinkt ja komplett. Ja,
aber
wo,
aber
ist, das, denn, wo aber ist denn jetzt die in diesem Gleichnis die Person, die mich für etwas, was falsch ist, anschwärzt?
Ich versuch's ja jetzt gerade erstmal nochmal auf das Grundsätzliche, auf diesen Mechanismus runterzubrechen, dass ich sage, man trifft Entscheidungen auf Basis von Abwägung. Das ist erstmal der erste Aspekt. Es geht noch gar nicht ums Anschwärzen.
Ja, aber dann nimm doch mal einen Vergleich, der auch Sinn macht für das Ganze. Und nimm jetzt nicht einzelne Sachen, die vielleicht für den Anfang Sinn machen.
Ja, aber du musst es ja irgendwie so aufbauen, weil der Vergleich ist ja 1:1 genau der gleiche. Wenn jetzt irgendeine Privatperson kommen würde und sagen würde, alles klar, ich pflanze jetzt eine scheiß Krebszelle in deinen Kopf, weil du am Rauchen bist. Weil, ja, aber es ist ja nicht das Business. So. Du triffst eine Entscheidung für dich. Und ob du jetzt erkrankst oder nicht erkrankst, das entscheidet im Endeffekt.
Aber Rauchen ist nicht rechtswidrig.
Es geht nicht um Rechtswidrigkeit. Das entscheidet.
Mir geht es gerade in dem Moment um Rechtswidrigkeit.
Zu keinem Punkt um Rechtswidrigkeit.
Doch, davon rede ich doch die ganze Zeit.
Es geht um die Prädisposition. Die Prädisposition ist in dem Falle so, entweder du erkrankst aufgrund von irgendwelchen erblichen Geschichten oder eben nicht. Oder du rauchst halt arschviel oder was auch immer. Du wirst erwischt, weil die Polizei kommt, das Ordnungsamt kommt, was auch immer.
Ja? Das macht keinen Sinn. Ob ich jetzt rauche oder nicht, ja, das ist meine Entscheidung. Aber das ist ja nicht regelwidrig.
Aber es ist eine Entscheidung, die du unter Berücksichtigung des größtmöglichen Risikos triffst. Das Risiko ist, das größtmögliche ist, dass du daran verstirbst. Okay. Und das größtmögliche ist, dass ich einen Strafzettel bekomme.
Das ist kein guter Vergleich für den Sachverhalt, den wir da jetzt haben. Das macht gar keinen Sinn. Also wenn wir jetzt dann sind wir jetzt in den Vergleichen damit, wie es ist, Entscheidungen mit Risiken zu treffen. Ja, okay, sehe ich, aber das macht für den Sachverhalt, macht das überhaupt keinen Sinn.
Okay, dann spul einfach 7 Minuten an der Stelle zurück, weil
ich glaube, wir sind schon mehr.
Weil der Punkt, den du gerade angeführt hast, war, dass du sagst, für dich ist alles schwarz oder weiß. Und ich wollte grundsätzlich darauf erstmal hinarbeiten, dass ich sage, so, aber du triffst ja nicht entweder die richtige oder die falsche Entscheidung, sondern du triffst ja auch manchmal Entscheidungen basierend auf deinen Annahmen und die ist nicht 100% richtig und die ist nicht 100% falsch. Und das kann ja auch die richtige Entscheidung sein. Du kannst ja auf dein Leben irgendwann zurückblicken und sagen so, ja, dass ich geraucht habe, war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin gar nicht krank geworden, ich habe Spaß gehabt in der Zeit. So. Aber dadurch wird es keine falsche Entscheidung. So, aber jetzt gerade.
Ja, doch, wenn ich mich regelwidrig verhalte, dann ist das doch eine falsche Entscheidung.
Na, wenn du dich regelwidrig verhältst und niemand damit wehtust, und damit meine ich nicht diagonal über 6 Parkplätze stehen, sondern kurz vorm Imbiss in zweiter Reihe anzuhalten, wo es durchaus möglich ist, auch einen kurzen Schlenker zu fahren, weil du jetzt nicht mitten auf der Hauptstraße die komplette Straße in der Rush-Hour dicht machst, sondern an einem Samstagabend um 19 Uhr einer nicht viel befahrenen Straße kurz in zweiter Reihe mit
Warnblinker. Aber nach wie vor ist es regelwidrig und wenn ich bestraft werde, ist es rechtmäßig.
Ja, aber es ist keine falsche Entscheidung, weil du A, niemandem damit wehtust.
Ich habe nie darüber, also, ja doch, es ist eine falsche Entscheidung, weil es halt regelwidrig ist. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, aber wir laufen ja nicht einfach allen Regeln nach. Also, eine gesetzmäßige. Also,
weiß ich nicht. Aber,
und Regeln verschieben sich ja auch komplett. So, ist es am 31. März.
Aber wir können ja nicht sagen, jetzt ist es noch verboten, irgendwem in die Fresse zu hauen, aber vielleicht ist es in 20 Jahren nicht mehr verboten. Also.
Ja, aber will ich damit ja nur sagen, dass sich Gesetze auch durchaus verschieben können. Und B ist das Ding so, wir folgen ja nicht einfach blindlings allen Richtlinien, weil alles, was
ihr. Weil es mir egal ist, wie ich jetzt parke.
Nein, weil das sind Dinge, die sind an sich, für aus welchen Gründen auch immer, sind sie verboten. Und dafür gibt es eine Behörde, die darauf ein Auge wirft, dass sich an diese Regeln gehalten wird. Und wenn ich mich aber nicht an diese Regel halte und damit auch niemandem schade, weil es ist nicht gleichgesetzt mit, es ist verboten, also schadet es irgendjemandem. Es ist einfach nur verboten, weil sich irgendwelche Menschen ausgedacht haben, es ist verboten. So, wir haben die Regeln geschrieben.
Okay, nee, also auf die Diskussion lasse ich mir auf jeden Fall nicht ein, zu sagen, Gesetze haben wir nur, weil sich das irgendwer ausgedacht hat. Also,
ja, aber das ist ja der Grundsatz von jedem Gesetz.
Ja,
aber
dann sollen wir auf alle Gesetze scheißen? Oder
nur, überhaupt nicht das,
oder nur sage, auf die uns gerade nicht passen?
Aber, welche Art der Argumentation folgt das denn? Es geht doch nicht darum, dass alle Gesetze, also das ist ein Strohmann. So. Es geht nicht darum, dass alle Gesetze scheißen. Das ist nie das, was ich gesagt habe. Also
sind wir jetzt
was
nur in der Straßenverkehrsordnung?
Was führe ich denn für eine Debatte so? Der Punkt ist doch einfach nur.
Ja, das verstehe ich halt nicht, was du halt meinst. Also ich verstehe es halt komplett nicht, wirklich nicht.
Okay, ja, dann werde ich es wahrscheinlich auch nicht erklärt bekommen.
Nee, eben, das ist es halt. Also ich verstehe halt nicht den Zugang, den du dazu hast und du verstehst halt meine Ansicht dazu halt nicht. Weil vielleicht haben wir auch gerade, reden wir auch um was anderes, ich weiß es halt nicht. Aber ich verstehe das halt nicht, was du mir damit sagen willst. Und das, was ich davon verstehe, also für mich interpretiere, kann ich halt nicht für mich annehmen. Und genauso gut ist das, was ich sage, kannst du nicht annehmen. Ist ja auch in Ordnung. Dann ist das halt einfach so. Dann können wir uns das gegenseitig nicht verständlich machen. Und dann ist ja auch gut. Dann ist das halt so. Dann kommen wir nicht zu einem Konsens tatsächlich. Passiert auch mal, Erik.
Soll durchaus vorkommen. Ich bin übermorgen auf Saftkur. Ich probiere das erste Mal aus, wenn ich danach eine Guave bin. Ihr werdet es auf Social Media erfahren. Du wirst
viel pissen müssen, glaube ich.
Ich trinke 6 Flaschen Saft am Tag und sehr viel Wasser und esse.
6 Flaschen? 6 so 1 Liter Flaschen?
0,33er. Oh, mal gucken. Wird mir wahrscheinlich irgendwann aus der Nase raus. Ich will mal gucken, was das mit dem Körper macht.
Achte auf Nährwerte, sonst stirbst du.
Es ist, diese Saftkur ist darauf ausgelegt, dass Menschen nicht sterben, schätze ich. Es werden schon andere Menschen diese Saftkur gemacht haben. Okay. Ihr werdet spätestens in meinem Blog darüber erfahren, was das Ganze mit mir gemacht hat. Folgenname?
Worüber haben wir vorhin auch geredet? Oscars.
Oscars, Wizard of the Coast, Lego, Indie-Spiele.
Boah, Indie-Oscar.
Jesse Plemons.
Indie-Oscar?
Ich glaube, sowas gibt es. Das ist der BAFTA Award, glaube ich.
Echt?
Glaube ja. Aber ich kann absolut auch falsch liegen. Indie-Oscars. Sehr, sehr englisch dann, ne? Ich versuch's. Aber Oscar mit K, dann ist es wieder deutsch. Super. Gut. Okay. Ich bin wahr. Und bleibe, mein Gott, immer Erik. Passt auf euch auf, bleibt gesund, trinkt genug Saft. An alle muslimischen Zuhörer und Zuhörerinnen, habt einen guten Ramadan, einen erfolgreichen Ramadan, eine schöne Fastenzeit. Passt auf euch auf und
Ich wüsste jetzt das Gruß. den Grußsatz, den man zu sagt.
Eid Mubarak, glaube ich.
Vorher oder nachher sagt man das? Ich weiß es nämlich nicht.
Ich glaube, man sagt das vorher, aber berichtigt mich gerne, wenn ich falsch liege, und das könnt ihr in der Abstimmung machen. Also wir machen jetzt einfach eine Abstimmung darüber, ob man Eid Mubarak sagt oder irgendwas anderes. Und das Ergebnis der Abstimmung entscheidet dann über die Religion von Millionen, von Milliarden Menschen auf der Welt.
Wir geben das so weiter danach.
Wir geben das dann weiter an den obersten Imam. Passt auf euch auf.
Bis nächste Woche. Ciao.